Gott.
Ja, wir haben
Probleme.
Hier.
So.
Ja, so. Oder kauf doch mal meisten richtige Mais-Tortillas. Die einzige, die ich gefunden habe, war mit 30% Mais. Bin ich so, Alter. Ich will eine Mais-Tortilla haben und nicht eine 30% haltige Mais-Tortilla, weißt du? Oh. Der nächste Seelachs mit einer Spur von Lachs. Mann.
Oder Timmy.
Ist 8 Uhr.
Ja, ich mache ja schon.
So, 8 Uhr, da war alles tot.
Hetz mich nicht.
Das meinte ich doch gar nicht.
So, ich muss noch überprüfen, ob hier alles läuft hier. So, live gehen, zack. So.
So, jetzt kriegen wir mal, ne?
Muss ich hier noch irgendwas drücken? Ich glaube nicht. So, dann mein auf Aufnahme habe ich gedrückt. Das ist schon mal das Wichtigste überhaupt. Und dann kann das losgehen.
Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Ui, das war laut. Hallöchen, Leute. Sonntag, Primetime. Wir sind wieder am Start. Und ja, wir haben wieder unseren Grand Seigneur des deutschen Football-Podcasts dabei. Und sehe ich das richtig? Du hast ein Slipknot-T-Shirt an?
Nöt.
Slipknot.
Ah, okay. Du wolltest schon sagen.
Also die Frage ist, ne, ist man schon zu alt für Memes oder noch zu jung für Memes? Ich weiß es nicht.
Alter, interessiert mich nicht. Ich bin nur froh, dass ich so hinter meinem Mikro mich verstecken kann, damit man die weißen Haare nicht so sieht.
Mhm. Ja, und mit dabei, der sein Doppelkinn versteckt, Carsten. Na, wie geht's dir?
Hallo, ich habe nur ein dickes Mikro, ist alles in Ordnung.
Genau, aus Gründen.
Ja. Kälte, wie geht's dir denn? Hast du da ein Einhorn als Patch auf dem Hemd?
Ja. Warum denn nicht?
Mit Flügeln.
Mit Flügeln. Und mit einem Lippenstift-Abdruck auf den Arsch. Kiss my ass.
Ah, okay. Das fängt ja schon wieder heute gut an.
Okay.
Ja, okay. Naja, wenn man so mit einer kleinen Tochter unterwegs ist, die auf Einhörner steht.
Dann braucht man unbedingt was mit Kiss meinen Arsch oder was.
Das auch.
Oh Gott, ey.
Ja, es war aber auch wieder ein lustiger Tag heute. Also ihr kennt ja wahrscheinlich noch den Tasmanian Devil von den Looney Tunes, ne? Der dann so als Wirbelwind dann und dann als zu Kleinholz verarbeitet. In der Phase ist gerade meine Tochter, aber ich liebe sie über alles.
Das ist schön.
Aber da kann ich dann
noch weiter lang so gehen.
Aber da kann ich dann auch sagen, das ist meine Tochter hier.
Ja. Du, ich sag nur eins, ne? Die Sorgen werden nicht weniger, sie werden nur teurer.
Das ist wohl richtig, ja.
Oh ja.
Ja.
Wart mal ab.
Die guten Zeiten
kommen noch. Da kommen noch Jahre.
Naja,
später. Aber wie war dieser alte gespielte Witz? Aber wenn es dann einmal lächelt.
Ja. Ja, ist auch so. Aber ich freue mich schon auf den Tag, wo dann mal der Anruf aus der Schule kommt. Ich soll mal bitte wegen meinem Kind dann in die Schule kommen. Und dann heißt es, sie hat einen Jungen verprügelt. Dann sage ich, ja, alles richtig gemacht.
Nee, ja. Ich dachte, du sagst so, nein, das habe ich ihr nicht beigebracht. Mindestens 3.
Oder so, ja.
Immer zwischen die Beine.
Schön von hinten, damit sie schön arglos sind.
Gut. Nee, von hinten ist ja Kiss My Ass, also von daher. Oh. Verwechselt jetzt mal.
Juli, habt ihr irgendwie Herrentag irgendwie besonders verbracht? Nö, muss man nicht
überlegen.
Ja, im Auto.
Im Auto, wo bist du denn jetzt schon wieder hingefahren?
Ich bin von meiner Freundin aus Mailand zurückgekommen. Und da das Wetter ja wieder schön wird und Ferienzeit ist, gibt es dann doch gewissen Stau. Da steht man dann häufiger. Das fängt an den Mautstellen in Italien, die dann völlig überlastet sind. Dann stehst du an der Grenze, dann hast du dieses Nadelöhr in der Schweiz, das sich Gotthard nennt. Da kann man mittlerweile zum Glück wieder drüber fahren, also ist es dann ja nur halb so schlimm. Aber trotzdem, 5 Stunden muss man für die Strecke nicht unbedingt brauchen.
Ich bereue, dass ich gerade gefragt habe.
Kann man auch in 4 schaffen und dann. Aber gut, das gehört zum Leben, das ist so und da müssen wir dann durch.
No, da müssen wir durch. Juli.
Ja, wollen wir anfangen?
Wollen wir rangehen, ja? Na gut, ja. Ja, Aufreger der Woche. Ich war die Woche mal wieder bei Facebook unterwegs und dann scroll ich halt so durch und lande bei den Erfurt Indigos. Carsten, klär mich mal auf, wo Erfurt ist. Irgendwo Thüringen oder sowas, ne? Nee. Wo liegt Erfurt? Keine Ahnung. Du bist
ja gut vorbereitet, Mann.
Also, ja, du bist mein Netman.
Also du, ich sag's mal so, ne? Wir sind weit genug von Berlin entfernt, dass sie nicht behaupten, dass sie aus der Nähe von Berlin kommen. Ja, Thüringen.
Siehst du, hatte ich doch gar nicht
Unrecht. Das ist die Hauptstadt von Thüringen. Ich wollte es nur mal sagen.
Siehst du, hatte ich doch gar nicht Unrecht, oder? Siehst du.
Also. Ja, ich bin ja schon froh, dass du nicht Sachsen gesagt hast oder sowas, weil da reagiert man in Erfurt wohl ein bisschen empfindlich.
Also Erfurt, komischerweise Teil der Regionalliga Ost. Und dann hatten die so einen Post, dass die da jetzt so ein Spiel veranstalten gegen die Adler. Und dann bin ich über die Ticketpreise gestolpert und denke, Jesus, habt ihr sie nicht alle? 20 Euro für ein Spiel. Dann denke ich mir, was muss das denn da für ein Spiel sein? Da habe ich nochmal ein bisschen geguckt und ich habe auch gefragt. Ich habe, ihr kennst mich ja, ich habe ja dann gleich kommentiert. Was, 20 Euro?
Kommentiert? Du hast wahrscheinlich direkt gemeckert.
Was kriegt man dafür? Dann hieß es, ja, das Spiel und vielleicht so ein bisschen Pre-Game-Party. So, dann gucke ich nochmal auf die Seite, dann kriegst du also auch keine Infos.
Man kriegt Stadion an, was wäre in einem Stadion, ja?
Ich glaube, es ist ein Stadiontag. Das ist in diesem Steigerwald. Waldstadion?
Steigerwaldstadion,
ja. Ja, genau. Das ist ja irgendwie so ein Multifunktionsstadion. Und dann habe ich mir aber gedacht, what the fuck? Also da muss man erstmal dreimal hingucken, damit man weiß, dass das so ein Stadiontag sein soll. Und dann dachte ich mir, ich habe es dir geschickt. Was hast du denn gedacht, als es hieß 20 Euro für ein Game Day in der Regionalliga Ost?
Wir wollen jetzt bitte nicht unterschlagen, dass es der reguläre Eintritt ist. Ne? Es gibt natürlich noch ein bisschen günstiger. Beziehungsweise natürlich fürs Premium. Was war Premium?
Premium war 30 Euro.
Was?
Premium war
30 Euro. Alter.
Und ich hab dann nochmal Gemini angeschmissen. Für alle, die nicht wissen, was Gemini ist, das ist die Google KI.
Die kostet nicht 30 Euro.
Und da habe ich dann mal geguckt, was kostet denn so durchschnittlich so ein Bundesligaspiel? Und da kriegst du dann auch schon angefangen, günstige Sitzplätze für 30 Euro in einem Bundesliga-Stadion.
Wobei ich sagen muss, das Steigerwaldstadion, glaube ich, ist auch relativ neu. Ist halt ein Multifunktionsstadion, weißt du, mit Leichtathletik-Tatanbahn hast du nicht gesehen und sowas. Ne?
Konzerte kann man drin machen.
Ne, wo auch Fußball drin gespielt wird, ne? Und Tribüne selber, ich glaube, die haben auch Sitzschalen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und halt Stehtribünen. Fassungsvermögen weiß ich jetzt nicht, aus dem Kopf, um Gottes Willen. Werde ich jetzt auch nicht nachschauen, ehrlich gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein Stadion. Es ist wirklich ein fucking Stadion, so ist ja nicht. Alles überdacht. Okay. Also für mich eine der wichtigsten Sachen schon mal erfüllt. Flutlicht, überdacht, Gott sei Dank. 30 Euro? 20 Euro?
Moment, wir sind immer noch bei Regionalliga.
Ost.
Ja, ich sag mal so, die Ravens haben es auch geschafft, vierstellig zu sein in der Regionalliga.
Das ist Regionalliga West.
Komm, die Mauer ist seit Jahren gefallen. Du kannst jetzt nicht wieder anfangen mit einem Ost-West-Vergleich.
In dem Fall schon,
ja, doch, weil, kannst du, aber
weil die Qualität in der Regionalliga Ost, mal abgesehen von den Adlern, nicht wirklich doll ist.
Okay, Qualität in Football, in den 1 Million Ligen, die wir haben, da sind wir morgen noch nicht fertig. Aber bleiben wir mal Regionalliga 20 Euro. Dann habe ich kurz überlegt, als ich das gehört habe, und habe dann gedacht, so, ja, also ich will jetzt nicht die Diskussion über Ligen anfachen, aber als es noch eine ELF gab und die Italiener mit Mailand da ein Team hatten, da hat man für ein ELF-Spiel 20 Euro bezahlt.
Und jetzt müssen wir drüber reden. Ich meine, ich gehe davon jetzt einfach mal aus, dass der Preis zusammengekommen ist, im Prinzip Kosten geteilt durch erwartete Teilnehmerzahl. Was für mich dafür spricht, dass die Kosten relativ gering sind.
Ich gebe mal...
selber braucht ja auch noch ein bisschen, sag ich mal, Unterhalt, Security und so weiter und so fort. Das machen ja nicht, hoffentlich nicht alles nur Ehrenamtliche.
Ich möchte mal eine Zahl einwerfen, damit ich dann auch zukünftig für Markus, der auch mit der Gott der Zahlen bin, also Fassungsvermögen bei Fußballspielen 18.599 bis 18.711, je nach Konfiguration und Sicherheitsvorgaben. Und davon sind rund 11.100 Sitzplätze und 7.500 Stehplätze. Das Stadion ist komplett
umgedacht. Willst du mir jetzt etwa?
Es ist schon Unsinn, so ein Stadion für ein Regionalligaspiel zu buchen.
Absolut, absolut.
Also ich finde dieses Anspruchsdenken manchmal ein bisschen genial, dass man sagen muss, und da muss ich sagen, so der Anspruch der GFL selber, ne, wir müssen alle ins Stadion spielen und so weiter und so fort. Ja, ja, Blue Devils 95, ja, Millerntor, hast du nicht gesehen, ja, alles klar. Da reden wir von 5.000 Zuschauern und selbst 5.000 Zuschauer bei einem Stadion mit einer Kapazität von über 15.000, ich rechne einfach mal kurz runter, ne, ich will jetzt nicht auf die komplette Zahl gehen, ist immer nur, naja, der Platz links und rechts neben mir ist frei. Ich meine, ich habe Platz, so ist er nicht.
Oder guckst auf eine komplette leere Gegentribüne.
Oder gucken, oh, das geht, also ganz ehrlich, also eine komplett leere Gegentribüne ist manchmal echt doof anzugucken. Ne? Einerseits hast du auf der einen Seite natürlich dann, sag ich mal, viel, viel mehr Stimmung, aber diese leere Tribüne, die ist immer so.
Ja, also Rostock macht es ja schon ganz gut vor, was möglich ist in der GFL 2, indem sie dann da halt einmal im Jahr so ein Stadiontag machen. Da kosten die Karten, glaube ich, auch um die 20 Euro, aber da kriegst du was geboten. Und das wäre so für mich eine Benchmark, was erfüllt werden müsste, um halt so einen Stadiontag zu machen. Und die machen dann halt viel mit, also die haben dann draußen eine Bühne, auf der dann auf der Power-Party oder Pre-Game-Party, wie immer man das nennen will, verschiedene Auftritte dann stattfinden. Es gibt eine Halbzeitshow, du hast einen stadtbekannten Radiomoderator, glaube ich, der dann da den Stadionsprecher macht und. Also da wird dann viel drumherum geboten. Und man hört schon ein halbes Jahr vorher von diesem Game Day. Da wird vorher die Werbetrommel gerührt. Von den Erfurtern habe ich gar nicht gehört. Gut, jetzt bin ich kein Erfurter, aber...
Anderes Beispiel jetzt hier bei mir in der Ecke. Langenfeld oder Düsseldorf Panther selber. Langenfeld selber im Langenfelder Jahnstadion oder die Panther im, ich finde es mal so schön, im altehrwürdigen Benratterstadion. Altehrwürdig ist meistens die Umschreibung für meine Fresse, das muss mal endlich renoviert werden seit 40 Jahren. Lassen wir das. Benratterstadion hat eine relativ große, überdachte Tribüne, aber nur eine Seite ist überdacht und der Rest ist halt nur so eine, sag ich mal, wie soll ich es beschreiben, mit so 5 Stufen, so eine kleine Standtribüne. Also
da merkt sich mal. Und dahinter ein Wiesenhügel.
Und dahinter ein Wiesenhügel und dahinter ein kleiner Kunstrasenplatz. Ist okay. Jahnstadion in Langfeld ähnlich, da ist nicht die komplette Tribüne überdacht, ne, aber es passt schon mal. Ne? Es sieht im Prinzip aus wie ein beide Stadien sehen aus wie Bezirkssportanlagen, die viel mehr wollen. Sag ich mal so. Ne? Aber du hast schon ein bisschen Stadionatmosphäre ohne dieses Eventstadion, diesen Monolith um dich herum. Weißt du? Und da fühlen sich dann 500, 600 Zuschauer auch nicht so alleine irgendwie, weil das irgendwie ein bisschen kompakter gehalten ist, Gott sei Dank. Aber wenn du so ein 18.000, 15.000 Euro Ding hast, da kannst du selbst mit 3.000 Zuschauern sein und hast immer noch das Gefühl,
hier ist ja gar nichts los.
Ich kann jetzt mal schön in die Ecke schiffen, merkt eh keiner.
Aber selbst die 3000 Euro,
die 3000, ja, komm, bring die nicht auf die Idee.
Die 3000 Zuschauer in der Regionalliga Ost sind ja utopisch.
Ja, also alles, was vierstellig wäre, finde ich jetzt schon Achtungserfolg, muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre schon krass. Ne? Ich meine, vor allem jetzt muss man sagen, Erfurt hat nicht mal 220.000 Einwohner, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne, also viel weniger als zum Beispiel Neukölln. So, Neukölln hat 350.000. Und Neukölln, wer es nicht weiß, ist nicht der Vorort von Köln, sondern ist ein Stadtteil von Berlin.
Berüchtigterweise. Erster Vorort der Hölle.
Oder bekannter als erster Vorort der Hölle, aka, ne, da sind wir zur Schule gegangen, groß geworden. Alle Töfte, ne? Aber selbst da so viele Zuschauer zu kriegen, ein bisschen schwierig. Ein viel klein, ich meine, man kann auch sagen, ist in Erfurt sonst nichts los? Pff, naja, für 20 Euro anscheinend nicht.
Ja gut, also in Erfurt möchte ich nicht unbedingt tot über den Gartenzaun hängen, aber...
Oh, ich sehe schon, die nächste Einladung kommt aus Erfurt.
Aber erstmal finde ich es ja prinzipiell nicht verkehrt, groß zu denken und versuchen, aus Football ein Event zu machen. Aber da muss man eben auch realistisch sein und vernünftig planen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel die Erfurt Indigos da normalerweise an Zuschauern haben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das in die Tausender geht. Selbst bei den Adlern, die eine gute Show bieten und die einen guten Game Day bieten, kriegen, glaube ich, lass mich lügen, über einen Daumen gepeilt 1000 Leute zusammen. Das ist dann schon viel für diese Liga. Ansonsten wird's da schon richtig mau. Und dann aber auf die Idee zu kommen, einen Stadiontag zu machen, ohne großartig Werbung zu machen. Also das finde ich ja so komisch. Und wenn du die dann halt anschreibst, gut, vielleicht ein etwas spitz formulierter Kommentar. Aber wenn
du schon sagst, etwas spitz formuliert.
Naja, also ich habe dann halt gefragt, nachdem ich die Antwort gekriegt habe, Game Day und Game Day Party, dann habe ich dann gesagt, ja, wie Game Day Party, was kann ich mir darunter vorstellen?
Kinder schminken? Der U10 auch.
Gibt's eine Halbzeitshow mit einer Taylor Swift Dublette oder was ist da los? Also was bietet die mir denn für die 20 Euro? Und wenn man dann da nicht mit einer Antwort rauskommt, vielleicht denke ich jetzt auch zu weit, aber wenn ich dann merke, da meldet sich ein Podcaster und fragt dich schon spitz, was man für diese 20 Euro erwarten könnte, dann würde ich doch aus der Abteilung Medien sagen, okay, das hier, ne, damit der möglichst in seinem Podcast vielleicht positiv drüber redet, sagen wir ihm doch mal so, was der Programm ist und was der Hintergedanke ist.
Hat Abteilung Medien gesagt?
Welche Abteilung Medien, genau?
Ja, die im dritten Stock.
Na klar, in dem großen Komplex.
Herr Müller ist gerade im Urlaub, aber Herr Schulz übernimmt die Urlaubsvertretung. Kein Thema. Er macht jetzt direkt mal eine kurze Konferenz mit seinen 20 Mitarbeitern.
Hier kriegst du eine Pressemitteilung.
Ja, vorbereitet. Du bist ja witzig.
Aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Also wenn man da nicht irgendwie dann mal kommunizieren kann, was einem denn da für diese 20 Kröten erwartet, wie kann man denn erwarten, dass da jemand zu diesem Spiel kommt?
Also wie gesagt, meine Erwartung ist wirklich einfach nur anstehende Kosten konservativ gerechnet, geteilt durch vermutliche Zahlen, ne? Zuschauerzahl, und dann kommst du auf die Summe, wenn das einigermaßen gute Mischkalkulation ist. Und dann ist das der größte Irrtum ist, ne, wir haben so viele Zuschauer und die zahlen alle.
Ach, wisst ihr, ihr seid schön bei dem Fun-Faktor, bei dem Unterhaltungsgedöns. Ich hab bei der Überlegung, was ich für 20 Euro eigentlich erwarte bei einem Footballspiel, habe ich mal ganz anders angefangen.
Ja, dann schieß mal los.
Das Problem an der Sache ist, ich interessiere mich für den Sport und nicht für die Party. Das ist der Unterschied zwischen mir und euch beispielsweise. Mir wäre es...
Dann fangen wir mit Punkt 5 an.
Du altes Partyluder.
Ja, echt mal. Also, machen wir doch mal, reaktivieren doch mal unsere Kategorie Best of 5 und jeder nennt mal so seine 5 Punkte, die er jetzt bei so einem 20-Euro-Eintritt erwarten würde. Kann auch lustig sein, kann ironisch sein, kann aber auch ernsthaft gemeint sein. Dann fangen wir mal bei Punkt 5 an. Markus, let's go.
Muss ich gerade gucken. Punkt 5, einen guten Merchandise-Verkauf.
Verdammt. Habe ich auch gehabt.
Erfurt Indigos.
Ja, also Merchandise.
Ja, also Merchandise / Equipment.
Ja, überhaupt so ein kleines, klingt wieder blöd, so ein kleines Shopping-Erlebnis, ne? Also ja. nichts schlimmer, als wenn ein Verein das, sag ich mal, liegen lässt und das, wenn es wirklich das Aushängeschild ist, ist ja meistens dann die Herrenmannschaft, und da, sag ich mal, Geld liegen lässt, indem man keine T-Shirts verkauft. Ich meine, du musst jetzt nicht unbedingt T-Shirts in 5 verschiedenen Farben haben, 25 verschiedene Boxershorts und so weiter und so fort. Aber fang erstmal mal mit T-Shirts. Und wenn du schlau bist, bei 20 Euro könnte ich auch entsprechend auch erwarten, hey, habt ihr vielleicht auch sogar, und das fand ich jetzt relativ cool, ich will keine Werbung machen in Krefeld, aber du kannst da Sachen selber direkt vor Ort bedrucken lassen. Weiß ich dann schon wiederum, diese 300 Euro für die Druckmaschine plus Plotter schneiden und hast du nicht gesehen, das macht sich schnell bezahlbar. Und das ist dann etwas, wo ich sage, da hätte ich jetzt zum Beispiel, oh ja, cool.
Ja, coole Idee, finde ich gut.
Ja, ne? Scheiße, muss ich nächstes Mal wiederkommen für 20 Euro mein Billig-T-Shirt von Decathlon bedrucken lassen. Aber hey, ich will das Logo drauf haben, verdammte Hacke nochmal.
Also, was würdest du denn als Punkt 5 nehmen, Carsten?
Ja, ja, toll, toll, das mit Merchandise ist schon mal weg, ne? Also, jetzt klingt total blöd, ne? Parkmöglichkeiten. Jetzt mal ganz ehrlich, ich für 20 Euro erwarte ich auch, dass man gut dahin kommt und nein, kann man nicht erwarten, aber bei 20 Euro will ich ja wenigstens gut ankommen, gut ins Stadion geführt werden. Ne? Und nicht wie, wo ist denn hier der Eingang?
Ja gut, ein Parkhaus gibt's.
Ich will eben Wegweiser haben, weil es gibt ja oft genug, wo ist denn jetzt hier das Spiel? Ne? Oder wie damals bei den Adlern, wo ist jetzt hier der scheiß fucking Stadion?
Also Parkhaus gibt's da wohl in Erfurt neben dem Stadion.
Was haben sie direkt gebaut? Okay, dann weiß ich, warum es teuer ist.
also den Bezahlservice wird es wohl, denke ich, geben.
Du musst wahrscheinlich noch bezahlen, ne?
Natürlich. Kommt auf die 20 Euro nochmal dazu, ja. Ich würde Kinderunterhaltung mit reinnehmen, weil jetzt auch so als Familienvater, wenn ich mein Kind mitnehmen will, was ja dann auch irgendwie nochmal bestimmt. Also es wird einen ermäßigten Preis kosten, aber es wird was kosten. Dann will ich dann aber auch sehen, dass da auch ein bisschen Unterhaltung für mein Kind drin ist. Und ja, was gehört dazu? Hüpfburg, Kinderschminken, keine Ahnung, was man da noch machen kann. Apfeltauchen und sowas, ja. Und möglichst vielleicht auch während des Spiels. Okay,
Apfeltauchen habe ich noch nicht gesehen beim Footballspiel, aber das ist interessant.
Das ist auch sowas typisch Amerikanisches. Siehst du da immer wieder so in den Fernsehen, wo du so ein Trohkast mit Wasser und Äpfel und dann musst du die Äpfel da rausfischen mit deinem Gebiss. Sowas eben, halt irgendein Spaß halt für die Kleinen. Aber das würde ich da halt schon erwarten, wenn man immer so sagt, Football ist Family bzw. familienfreundlicher Sport und Unterhaltung, dann erwarte ich genau das.
Ja, also ich muss sagen, ich geb dir vollkommen recht. Bei mir kam so die Entertainment-Schiene eigentlich erst auf Platz 6, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich geb dir vollkommen recht. Die Familie muss bespaßt werden, zumal die Familie, die jüngeren Teile ja, die sind, die wir morgen im Stadion uns dann angucken.
Mhm. Ja, sind die Zuschauer von morgen. Und dann gehört natürlich auch so ein bisschen Merchandise dazu, damit man den Kleinsten dann halt immer irgendwie ein T-Shirt über den Kopf ziehen kann. Und das ist natürlich auch die beste Werbung für den Verein selber, ne? Wenn da irgendwelche Leute mit der Merch rumrennen.
Ja, so wie man das in Massillon, Ohio macht. Da gibt es die Massillon Tigers, das ist eine riesen Highschool in Massillon. Und da gehen die Trainer immer ins Krankenhaus, sobald ein Kind neu geboren wurde.
Mhm.
Und dann gibt es den kleinen Papi, die Puppe, den Massillon Tiger, immer als Geschenk für jedes neugeborene Kind.
Cool. Ja, kurzer Abstecher meinerseits. Mein Schwiegervater, der ist halt Hansa Rostock-Fan, frag mich nicht warum, ist so. Und der hat unsere Lütte dann bei dem Kinderclub da von Hansa Rostock angemeldet und sie ist jetzt seit Geburt Mitglied bei Hansa Rostock und kriegt alle Nase lang dann irgendwie so Posten mit irgendwelchen kleinen Goodies und sowas, ne?
Ja, so, und das ist so eine Sache, die ich schon direkt auf Platz 4 so sehe, ich erwarte, das soll ja nicht überall sein, nicht nur das Spiel auf dem Feld, sondern auch den Verein zu sehen. Ne, mit Stand und so weiter und so fort. Ne?
Mhm.
Also mit Jugend, ich meine, das erwarte ich jetzt nicht, dass das durch die 25 Euro finanziert wird, ne, aber zumindest erwarte ich dann, dass ich da sehe, dass es alles Teil eines Größeren ist, ne, dass man sich dann auch vor Ort informieren kann, weil es gibt ja immer welche Leute, die dann hingehen und sagen, hey, cool, das ist ja alles so cool, ich will, dass mein Kind hier spielt. Und nicht so, ach krass, die haben eine Jugend?
Mhm.
Weil das gibt's ja auch oft genug, ne, dass du zu Spielen gehst, wo du nicht mal mitkriegst, dass sie andere Abteilungen haben.
Mhm.
Und wie viele Spiele habe ich jetzt zum Beispiel in Solingen mal von den Herren gesehen, wo manche Leute nicht mal wussten, dass sie eine Damenmannschaft haben?
Siehst du, und da wieder Beispiel Rostock, die Griffins, die hatten dann bei einem Stadiontag dann halt so ein Flag-Turnier vorher veranstaltet, wo auch deren eigene Flag-Truppe gespielt hat. Die Cheerleader sind übers Gelände gelaufen und haben Flyer und sowas verteilt und hatten dann auch Auftritte und sowas. Und genau sowas, wie du gerade sagst, Carsten, muss dann halt sein, ne? Das muss man dann halt
ausnutzen. Ja, so die klassische, sag ich mal, Football-Folklore in Deutschland wohlgemerkt.
Ja.
Ja, weil das ist ja so Folklore, die gibt's ja in Amerika gar nicht, weil die gar nicht immer diese Struktur haben wie wir, mit Herrenteams, Jugendteams und sowas, das ist eine eigene Bubble, Highschool, College, irgendwelche Semi-Pro oder Amateurligen, die ja, selbst die Amateurteams da drüben, die haben ja nicht so eine Struktur wie hier, die sind ja teilweise noch chaotischer organisiert als wir.
Ja, mein
Platz, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Mein Platz 4 wäre dann, Verpflegung, ne? Also was du da so zu essen kriegst.
Ja toll, jetzt kriegst du, oh Mann, wir hätten uns absprechen sollen, ne? Ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Bingo-Spiel gerade.
Ja, ja, also das gehört für mich dazu, dass es denn da das, was man so erwartet, da kriegt, ne? Also von Steak bis Burger bis irgendwelche Potatoes mit Sour Cream und so ein Gedöns. Wer richtig hip ist, der kriegt vielleicht noch was Veganes oder so. Und dass du es nicht nur in einem Punkt kriegst, sondern irgendwo im Stadion auch verteilt, dass du da halt nicht einmal rund ums Stadion rennen musst, um dir da dein Essen zu holen. Und bei 20 Euro erwarte ich dann aber auch einen moderaten Preis, der mir nicht gleich die Taschen leer macht. Ja,
also, ja toll, jetzt ist der Punkt auch schon wieder weg, weil das ist dann der nächste Punkt. Ne? Das wäre nämlich mein Punkt für mich. Ne? Dann zahlst du irgendwo 20 Euro Eintritt und ich will jetzt nicht nochmal 8 Euro für eine Pommes bezahlen.
Ja. Ja, aber ich bin pari mit dir. Mein Punkt 4 ist nämlich auch Food. Und du hast die Punkte schon richtig angesprochen, die auch mir so im Hinterkopf waren. Food ist jetzt sehr allgemein ausgedrückt, aber ich denke da vor allem an mindestens 2 Versorgungsstationen, nicht nur eine, wovon eine mindestens so platziert sein sollte, dass ich dem Spiel noch weiter folgen kann.
Mhm. Und wenn es mit einer Kamera ist und hier einen kleinen Bildschirm oder sowas, ne? Das wäre schon
und
mal
wenn genial. Und wenn da ein Bildschirm hängt, das ist mir völlig Schnuppe hinten dran. Kann man wunderbar machen. Habe ich auch irgendwo schon mal gesehen in Europa. Da war auch irgendwie so eine Bräterei und Getränkeausgabe, also nichts Hochprofessionelles. Aber die waren genau hinterm Stadion, also hinter der Tribüne, und haben dann da einfach ans Dach einen Bildschirm hingehängt. Dann konntest du ein bisschen weiter, konntest eine Bestellung aufgeben, ein bisschen weiter weg stehen und konntest dem Spiel auf dem Bildschirm noch folgen. Also war jetzt nicht hier so ein Mini-Bildschirm, war schon etwas Größeres. Man konnte wirklich was sehen. Und dadurch, dass die Tribüne eben gleich hinten dran ist, bist du quasi eigentlich mittendrin. Du hörst das Geschrei und so weiter immer noch. Ist eine Möglichkeit. Kann man machen, in welcher Form auch immer. Oder ob ich eine Bräterei und einen Getränkewurfstand irgendwo so platziert habe, dass er im Geläuf ist, wo ich mich, wenn ich mich rumdrehe, dem Spiel auch weiterfolgen kann.
Und das haben die Adler zum Beispiel sehr prima gemacht. Die haben ja vor ein paar Jahren das Stadion umgebaut und dann haben die da eine Tribüne hingepflanzt, die schon ein Stück weiter höher anfängt. Also du hast ein Podest und dann geht die Tribüne hoch. Und hinter der letzten Reihe ist dann da auch nochmal Getränkestand und so weiter, dass du dann da wirklich nur deinen Platz verlassen musst, einmal ganz nach oben, dann kriegst du dein Getränk und kannst dann direkt aufs Spielfeld gucken. Und die Fressbuden, davon haben sie, glaube ich, 1 oder 2, die sind dann halt auch hinter der Endzone und da kannst du immer noch aufs Feld gucken. Ja, und
ja, das, ja, völlig okay.
Ja, das ist aber immer ein bisschen schwierig, je nachdem, wie der Ort, sag ich mal, beschaffen ist. Mhm. Ne? Zum Beispiel in Solingen, glaube ich, das heißt auch ja ein Stadion oder WMTV, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall da in den Stadion, der Eingang selber ist gleichzeitig auch ein Fluchtweg und auch der einzige Ort, wo du noch irgendeine Bude hinstellen könntest, es aber nicht darfst, wegen dieser scheiß Fluchtweg-Scheiße. Und der Rest ist einfach zu eng bebaut, so dass die ganzen Fressbuden und so quasi halb hinter der Tribüne sind. Du bist auch wirklich von den baulichen Begebenheiten manchmal echt abhängig. Und das ist dann mein nächster Punkt. Ich erwarte auch eine Atmosphäre, die, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, alles ein bisschen nahbarer ist, ne? Und nicht mit 4.000 Zuschauern in einer 70.000 Zuschauer-Arena sitzen. Und wir können uns nur über WhatsApp-Gruppen unterhalten, weil ich einen eigenen Blog für mich ganz alleine habe, damit ich in Ruhe furzen kann. Ne? Sondern ich will auch mit Leuten zusammen sein und so weiter und so fort und nicht, wenn ich keinen Bock habe auf Menschen, dann gucke ich mir die ganze Scheiße online an, ehrlich.
Und bei dir, Markus? Ich glaube, wir sind jetzt bei Platz 3.
Der dritte Platz, wir reden die ganze Zeit schon drüber, aber ich habe bei Platz 3, habe ich mir lustigerweise aufgeschrieben, eine ordentliche Tribüne. Mhm. ordentliche Tribüne beinhaltet ein Dach, was mich vor äußeren Wettereinflüssen schützt, sprich, ich denke zuerst an Regen, dann an Schnee oder auch an Sonne. Eine ordentliche Tribüne beinhaltet auch eben nicht, wie wir gerade angesprochen haben, irgendwelche Betonstufen, sondern Sitzschalen. Und eine Tribüne bedeutet auch, dass ich eigentlich von der Tribüne von jedem Platz aus dem Geschehen auf dem Platz folgen
mit einer vernünftigen
sollte,
Beschallung
könnte, müsste. Das ist nicht immer gegeben.
Nee.
Wir haben eben Benrath angesprochen. Ist gerade schon mal gefallen. Ich finde die Anlage in Benrath völlig okay.
Ja, ist von der Größe her für vierstellige Zahl, für geringe vierstellige Zahl, immer noch eins, abgesehen von der Baufälligkeit her, ein gutes Stadion, weil da kannst du auch mit 600 Zuschauern noch eine gute Stimmung haben.
Völlig, völlig super. Du darfst nur nicht in der ersten Reihe sitzen.
Ja, du siehst ja gar nichts mehr.
Ja, ach, genau.
Ja, das ist halt Fußball, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, ne?
Ja. Das meine ich aber auch, da musst du schon mindestens in der zweiten Reihe oder dritten Reihe sitzen, damit du über das Team, was vor dir in der Endzone steht, drüber gucken kannst. Nochmal, ich finde Benrand super, aber genau das meine ich auch, dass man, wenn man einen ordentlichen Eintritt zahlt, auch eine ordentliche Tribüne hat, von der man wirklich dann von, ja, in Anführungsstrichen überall aussehen kann. Ich meine, in Benrath ist es meist nicht so, also ich war auch schon lange nicht mehr da, entschuldigt, aber ist es meist auch nicht so voll, dass ich in der ersten Reihe sitzen muss. Da findest du schon noch irgendwo rechts und links ein Plätzchen etwas erhöht, damit du dem Spiel folgen kannst.
Aber für eine gute Tribüne gehört auch für mich eine gute Beschallung. Na, also nicht, dass die Anlage ja zu laut ist, dass du es nur noch übersteuert hörst oder gar nichts hörst oder wo wir mal bei dem Adlerspiel im Poststadion waren, Carsten und ich, da war der Sound ja so grottenschlecht, da wollte man gar nicht mehr zuhören. Die hatten dann irgendwo ganz zentral in der Mitte des Feldes so einen Boxenwagen und der sollte halt nach links und rechts die ganze Tribüne beschallen. Das war einfach nur ein Krampf.
Ja, es war furchtbar kratzig.
Ja.
Also ja, das ist auch so ein, das wäre auch für mich so ein Punkt, ne? Eine ordentliche Beschallung, die aber auch nicht so derbe laut ist, dass du Angst hast, dass deine kleinen Kinder jetzt auch mit so Dings. Also wenn es laut wird im Stadion, bin ich dafür, dass das die Zuschauer sind und nicht die Anlage selber.
Mein Punkt 3 wäre die Möglichkeit zur Kartenzahlung. Hast du auch relativ selten, dass du mit Karte zahlen kannst. Ich habe keinen Bock, irgendwie 150 Euro für die ganze Familie im Bar mitzuschleppen und dann immer Scheinchen rüber wachsen zu lassen. Nee, dann möchte ich
und
gerne
nicht zu so wissen, was der Scheiß einzeln kostet vor Ort, ne? Weil das ist ja auch noch so ein Punkt.
Genau, dann möchte ich lieber Kartenzahlung haben und schön ausgepreist und ja.
Ja, und vielleicht online schon vorher wissen, was kostet die Wurst im wahrsten Sinne des Wortes. Oder was gibt es überhaupt? Weil das ist also so ein Punkt für mich. Ich fahre jetzt dahin mit Kind, Kegel und so weiter und so fort. War ich noch kurz vorher zu Meckes oder nicht? Gibt's da was zu essen? Wie oft habt ihr erlebt, dass ihr so ein Footballspiel fahrt als Zuschauer und hattet Hunger und dachte, ach komm, ich hol mir da einen Burger und stell's ihm fest. Toll.
Nee, lieber nicht.
Waffel. Jetzt muss ich was einwerfen. Jetzt kommt ein ganz großer Punkt, ein ganz großer Unterschied offensichtlich zwischen ich sag mal dem Standort Berlin und rundrum und dem Standort Schweiz und Italien. Ich würde mir wünschen, dass man oftmals auch noch bar zahlen kann.
Oh. Also ich habe eine persönliche Verschwörungstheorie, warum man gerne bar zahlen lässt. Ich habe eine Verschwörungstheorie.
Warum lebe ich in der Schweiz?
Wir drucken.
Nein.
Ich rufe mal beim Finanzamt an.
Ganz anders. Andere Länder außerhalb von Deutschland, muss man sagen, sind, was den Punkt angeht, schon viel, viel weiter. Da muss ich dann leider Gottes die Schweiz und Italien mit anführen. Hier wird definitiv oder da wird mehr mit Karte bezahlt und da musst du in Stadien oder bei Großveranstaltungen ist teilweise draußen schon der Hinweis, dass kein Bargeldverkehr mehr ist in der Halle. Und ich war neulich bei einem Basketballspiel von Olympia Milano. Die spielen im Asago Forum, da gehen auch so, ich glaube, 11.000 Zuschauer rein. Also das ist kein kleines Ding. Bargeld? Ja, wir haben den Stand da hinten noch. Die hatten noch einen Stand, der Bargeld genommen hat. Von 28 Ständen.
Krass. Krass. Also Bargeld, also dass es beide Möglichkeiten gibt, fände ich jetzt total, also als Zuschauer angenehm, muss ich sagen.
Ja, die Wahl zu haben, ja.
Ja, jetzt auch an der Würstchenbude oder sowas, weil es gibt jetzt halt so Anbieter wie Summerbot, wie die alle heißen, klar, die nehmen ja halt ihren Obolus. Aber im Endeffekt möchte man ja auch, und das ist jetzt der große Nachteil von Bargeld ist, ne, der Schwund aus der Kasse ist nicht zu verachten. Es gibt halt,
ja,
ne, es passiert halt, ne, sei es dann unwissentlich oder wissentlich und so weiter und so fort. Plus hast du dann halt als Kassenwart dann noch den Spaß dabei. Alter, jetzt habe ich ja 80 Kilo Kleingeld bei mir, ne? Das ist da auch voll für den Arsch. Das macht gar keinen Spaß, ne? Denn die Banken wollen, das ist ja, was manche Leute dann auch irgendwie aus dem Blick verlieren. Heutzutage, die Banken wollen ja für Bargeldeinzahlungen ja auch noch Gebühren haben. Mhm. Also wenn es um Münzen geht, auf jeden Fall. Und dann stehst du da, ne? Puff.
Da kann ich euch Geschichten erzählen. Ihr wisst ja, dass meine Frau ein Café hat in Italien. Und da kostet der Café ja auch nur ein Euro oder 1,20 Euro. Und da wird dann auch viel noch mit Kleingeld bezahlt. Die macht jeden Abend Krafttraining. Nicht, weil sie so viel verdient hat, aber weil da eben ganz viele tatsächlich den Euro oder 1,10 Euro so dahinschmeißen und dann war's das. Die hat kaum Wechselgeld in der Kasse, weil die Leute ist entweder weg, mit Karte, die Hälfte zahlen mit Karte und die andere Hälfte hat Kleingeld dabei. Und das musst du dann erstmal wieder wegschleppen.
Kommen wir mal zu unseren Punkten 2,
ja.
Markus.
Mein Punkt 2, ganz überraschend, Referee-Ausrüstung.
Das kommt bei mir auf Platz 1.
Okay.
Schieß los.
Gut, dann können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Finde ich aber einen relativ wichtigen Punkt, weil wenn man ein Spiel schaut und man ist nicht alleine, unterhält man sich und zack, hat man ein Zeichen übersehen und weiß gar nicht, was war. Okay, man kennt die Regeln so ein bisschen und kann dann schon sich einen Reim draus machen, aber doch auch nicht immer. Und selbst wenn ich gerade am Quatschen bin und da kommt eine Durchsage vom Referee, wir haben das und das und das, weil Nummer 28 weiß böse war, dann kriege ich da trotzdem noch mit, dann weiß ich noch, was da unten passiert ist und bin ich komplett abgelenkt. Finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Darf ich an der Stelle anmerken, ich habe meine Schiedsrichter-Fleck-Lizenz in Italien gemacht, in italienischer Sprache.
Wow, Glückwunsch.
Ach, du könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das war?
So als nicht italienisch sprechender Mensch könnte ich mir schon vorstellen, dass das schwierig ist.
Ja, aber jetzt stell dir vor, du sprichst Italienisch. Also mal ganz ehrlich, wenn ich spreche kein Italienisch und schaffe es da, die Lizenz zu machen. Welcher Italiener schafft die nicht?
Ich wollte gerade sagen, es spricht jetzt nicht gerade für die Qualität in Italien für die Schiedsrichter, aber hey, man diskutiert ja ganz gerne, ne?
Ist so. Nächster Punkt. Wer ist dran? Carsten, glaube ich, ne?
Schiedsrichter, ist ein interessantes Thema. Du, Kette, hat ja auch schon gesagt, ne, hat ja schon angeteasert, was dann sein Thema wäre, ne? Ja, toll, jetzt muss ich gerade mal wieder ein paar Sachen wegstreichen.
Nein,
Equipment wäre für mich nämlich auch ein Thema. Und zwar das Field Equipment.
Mhm.
Ne? Also bei 20 Euro, ich rede jetzt nicht von der vierten oder fünften Liga irgendwo. Ich erwarte ein vernünftiges Scoreboard. Ja, ist jetzt viel verlangt, aber ich verlange eine richtige Anzeigetafel. Nicht irgendeine, die sich Carsten mal kurz meinen Teller selber getremelt hat oder sowas, ne, mit irgendwelchen einlaminierten Schildern oder die vielleicht mit Tesafilm noch irgendwo an alte USB-Platte rangeklebt werden oder sowas, ne? Und ein Kind rennt los und sagt, wo ist die neuen? Nein. Plus noch vielleicht eine Na, nicht vielleicht. Für 20 Euro kann ich es auch verlangen. Verdammt nochmal eine Game Day Clock. Verdammt nochmal. Ich will wissen auch, dass sie synchronisiert ist.
Und eine Play Clock.
Auch, dass der die Zeit ist, ne? Dass ich direkt sehen kann, alles klar, ne? Sie haben noch zwei Timeouts.
Ja, ist mein Punkt eins.
Ja. 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 Ne? Also, dass du auch kurz mal aufs Klo gehen kannst und sagen kannst, alles klar, nichts verpasst, ich kann in Ruhe kacken gehen. Ne? Also, jetzt mal ehrlich.
Ja,
ne? Also
na gut,
das erwarte ich bei 20 Euro. Bei 6 Euro Eintritt erwarte ich zumindest irgendwas von der Anzeigetafel. Egal wie, ne? Da darf auch klein Erna vom Klo rennen und sagen, ich habe noch schnell die 6 auf Klopapier gemalt, ist okay. Ne, aber bei 20 Euro erwarte ich schon was Vernünftiges.
Genau, ja, und ich ziehe mal meinen Punkt 1 vor.
Und vernünftige Goalposts, keine KG-Rohre an einem Fußballtor und auch, dass die Zeitline-Markierungen auch alle noch, jetzt bin ich penibel, die müssen auch noch sauber sein und nicht einfach nur voll geschmockt. Ne, und auch Markierungen, die man auch erkennen kann, ohne bei der CIA zu arbeiten.
Dann ziehe ich meinen Punkt 1 vor. Also das ist dann halt so die Präsentation des Footballspiels an sich. Und wie Marco sagte, oder du, Carsten, eine Anzeigetafel, auf der ich verschiedene Informationen entnehmen kann. First and Downs, sind wir schon, die Spielzeit, aber auch die Play Clock mit den 25 Sekunden. Und dann mal auch so ein paar Einblendungen, wer war denn jetzt hier gerade der Spieler des Spielzugs? Ja? Wer hat hier gerade den Tackle gemacht, wer hat den Touchdown gemacht? Dass man da 28 Nummer sowieso dann kurz eingeblendet bekommt. Sowas möchte ich sehen. Plus die Schiedsrichter. Ich möchte eine komplette Schiedsrichter-Crew haben. Ich möchte da keine 14-jährigen Jungs oder Mädels haben, die dann da an den Downmarkern stehen. Ich möchte da eine richtige, komplette Crew haben. Und wie du sagst, dann halt auch vernünftiges Feld mit auch den Yard-Markierungen. Aber, und da spiele ich zum Beispiel oft die Bulldogs an, Trikots, auf denen man die Nummern erkennen kann. Die Bulldogs haben zum Beispiel schwarze Trikots mit dunkelroten Nummern drauf, ohne weiße Umrandung, wo ich dann als Stadionsprecher dann schon stehe, was für eine Nummer waren das jetzt gerade, ja? Und sowas geht halt nicht. Oder eben so Yard-Markierung, dunkelrote Yard-Markierung mit schwarzen Zahlen drauf. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Wer nimmt sowas ab? Und sowas darf dann bei so einem Spiel, was dann 20 Euro kostet, nicht sein. Also da gehört dann eben diese Spielpräsentation für mich auf jeden Fall mit dazu.
Ja, wobei ich denke mal, wir sind alle drei ziemlich pari bei den ersten beiden Punkten. Das geht alles in die gleiche Richtung. Also ich hab bei der Anzeige als erstes habe ich tatsächlich nicht an Spielstand gedacht, sondern eben auch Down and Distance plus Zeit.
Ja.
Ganz, ganz, ganz wichtiges Ding, wo ich gerne, ja, wie soll ich sagen, live informiert bin.
Ja. Okay, dann kommen wir zu unseren ersten Plätzen, beziehungsweise zu meinem zweiten Platz. Markus. Dein Platz Nummer 1.
Ja, mein Platz Nummer 1 war die Anzeige.
Ah, okay.
Mein Platz Nummer 2 war die Ref und Ref Crew und Nummer 1 war die Anzeige. Deswegen sage ich ja, wir sind da bei den ersten beiden Plätzen alle ziemlich pari. Inhaltlich habe ich das, glaube ich, gerade schon ausgeführt.
Carsten.
Das klingt jetzt total blöd, ne? Mein Punkt 1 ist vernünftige Sanitäranlagen, weil das ist etwas, was man ganz schnell aus dem Blick verliert. Jetzt jemand, der schon mal in Mönchengladbach war, zu Zeiten nicht mehr das alte Grenzlandstadion, sondern der Fußball später nicht mit den Mavericks waren, sondern ja, wir sind die mit den Dixit-Losphase. Ich erwarte bei 20 Euro auch ein Klo, was geputzt ist, was sauber gehalten wird, ne, und ausreichend vorhanden ist, weil nichts finde ich schlimmer als wenn zum Beispiel die Frau sagt, ne, ich gehe mal kurz auf Toilette. 3 Stunden später kommt sie dann wieder, weil die Schlange so lang war. Muss nicht sein. Muss, ganz ehrlich, muss das nicht sein. Bei 20 Euro kann ich auch mal einen Lokus erwarten, der ja nicht vorbeheizt ist, aber zumindest sauber und halt einer Sanitäranlage würdig ist und nicht A43, 3 Uhr morgens, sonntags, Rasthof, ohne Beleuchtung. Ihr wisst, was ich meine. Mhm.
Ja, ne, valider Punkt, also gehört mit dazu. Vor allen Dingen, dass man dann auch ohne Syphilis und Tripper da wieder runterkommt. Oder andere
ja, komische hat seine Vorteile, ja, definitiv.
Ja, oder dass du angesprochen wirst.
mein letzter Punkt wäre verschiedene Medien, um das Spiel Unwissenden näher zu bringen. Ob das jetzt nur irgendwelche Guides sind, die durchs Stadion gehen und das Spiel erklären, ob das auf einer Klatschpappe die Grundregeln sind, die da irgendwie nochmal erklärt werden, oder auch eben ein Stadionsprecher, der mit durchs Spiel führt und erklärt, was da gerade Phase ist, um halt eben gerade wirklich die Leute, die neu bei dem Spiel sind und noch nicht so bewandert sind, dann abzuholen, mitzunehmen und hoffentlich darüber auch zu motivieren, das nächste Mal wiederzukommen.
Ja, finde ich eine super Sache. Mhm. Ich kann mich an die alten Zeiten erinnern. Ich glaube, da wart ihr noch nicht geboren. Es gab meine Mannschaft in Düsseldorf namens Rheinfire.
Da waren wir nicht geboren, oder was?
zur Zeit der World League oder NFL Europe.
Das war nach den Düsseldorf Pumas, ne? Jetzt bist du dran.
Ja. Ich kenne sogar noch Leute, die da gespielt haben und immer noch leben.
Ohne Scheiß, ich habe letztens bei Rewe eingetroffen mit Monheim Sharks T-Shirt. Ich dachte, Alter, die sieht man nicht mehr oft.
Oh yeah. Oh
so, yeah, weiter, Baby.
Nichtsdestotrotz, damals hat Rheinfire im Lounge-Bereich immer Leute eingesetzt für die Leute, die da zu Besuch sind, um denen das Spiel zu erklären. Fand ich unheimlich gut. Dafür hat man dann immer Trainer genommen von den Düsseldorf Panthern, die im Besitz eines Anzugs waren.
Nein. Hat das die Anzahl auf 3 reduziert?
Ja, so ungefähr. Nein, Spaß beiseite. Man sollte dann auch entsprechend gekleidet da erscheinen. Fand ich aber prinzipiell als Service-Idee immer schon gut. Der Stadionsprecher, wenn der zu viel erklärt, kann der schnell ins Gelaber kommen. Ja, deswegen deine Idee mit Leuten, die da rumlaufen, finde ich mega geil. Zumal jeder Verein eigentlich Trainer haben sollte, die gerade nicht im Einsatz sind, wenn eine Mannschaft spielt, sprich also aus einer anderen Mannschaft, die sich auch gerne das Spiel angucken, dann gibst du denen ein T-Shirt, mit Erklärbär drauf und dann können die sich das Spiel angucken und können Unwissenden immer noch was erklären. Finde ich eine super Sache. Zumal der was erklärt, kriegt, sich unheimlich abgeholt fühlt.
Also bei mir ist das so, ich mache ja dann auch Stadionsprecher bei den Spandau Bulldogs, und dann hast du dann auf jeden Fall Eltern dabei, die von dem Sport noch nie was gehört haben. Und sowas wie eben Leute, die dann rumrennen und erklären, gibt's dort nicht. Also muss ich das als Stadionsprecher machen. Und dann, wie du sagst, ist ein Balanceakt zwischen was Sinnvollem zu erzählen, aber nicht ins Labern abzugleiten. Und bei dem ersten Heimspiel, was wir jetzt vor kurzem hatten, habe ich dann aber auch das Feedback von ein paar Eltern dann gekriegt, dass die das sehr gut fanden, dass sie so zu so ein paar Spielsituationen dann eben auch eine Erklärung bekommen haben. Und nichts ist schlimmer, als wenn die Leute sich dort langweilen, weil sie es nicht verstehen und dann gefrustet wieder nach Hause gehen. Ich habe bei irgendeinem Spiel habe ich es mal mitbekommen, dass sie Jugendspieler eingesetzt haben, um dann halt so diesen Spielguide zu machen. Die haben dann irgendwie so eine Weste umbekommen, das fand ich dann auch ganz gut. Und bei irgendeinem Spiel gab es dann Klatschpappen, wo dann so die Grundregeln drauf standen. Und die wurden dann halt auf die ganzen Sitze verteilt. Und das fand ich auch eine gute Idee. Dann konnte jeder sich selber da durchlesen, wenn er Interesse hatte.
Und das gleichzeitig ein cooles mitbringen soll.
Ja. Ne? Und etwas, was Lärm macht.
Und da bei 20 Euro kann man auch mitbringen soll. Ja, nicht erwarten, aber zumindest bleibt das im Gedächtnis.
Ja. Also das waren von uns jeweils die 5 Ideen. Manche haben sich überschnitten. Was man für 20 Euro bei so einem Spiel erwarten darf oder könnte.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wann ist dieser Stadiontag in Erfurt?
Muss ich mal gucken. Warte mal.
Wollen wir uns da treffen? Und mal
gucken. ich werde die Leute auf
Premium, ne?
Ja, genau. Ja, das ist noch die Frage, was Premium, kriegst du eine Bratwurst in Gold eingelegt oder?
Nee, das Brötchen ist umsonst.
Das Brötchen gibt's umsonst. habe ich hier nicht.
Aber danke für den Hinweis mit dem Brötchen. Ich muss mir ja gerade Mettwurst aufschreiben.
So, das ist ja. Wenn
man Junior den Mix mitbringen muss.
Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ja Carsten das Bild geschickt. Das müsste, glaube ich, was haben wir? Muss schon gewesen sein. 13.06. Ah ja. Wann war denn der 13.6.? Das ist ja schon eine Weile her.
Der kommt erst noch.
Achso, ja, stimmt. Das ist nächsten Monat.
Schon in der Zukunft, das ist klar.
Ja, gegen die Adler, wo sie auf jeden Fall auf den Sack kriegen. Dieses Wochenende haben sie bei den Adlern gespielt im Stade Napoleon und haben einen 50-Plus-Burger serviert bekommen mit extra Käse.
Das ist aber auch, jetzt mal ehrlich, ne? Ich zahle 20 Euro Eintritt und das Heimteam kriegt auf den Sack. Diese 20 Euro, das habe ich ganz vergessen. Fällt mir gerade ein. Das gibt ja auch weckt ja eine Erwartungshaltung eigentlich, oder?
Ja. Doch, ja, du, finde ich gar nicht unwesentlich. Also ich will ja nicht zu so einem teuren Event gehen und dann meine, in Anführungsstrichen, Mannschaft dann auf den Sack bekommen sehen.
Ja, oder der andere Gedanke
oder ist. Oder wegen ein spannendes Spiel.
Ich fahre als Gastzuschauer dahin und habe das Gefühl, ich muss ja 20 Euro zahlen, weil die ja sonst verlieren und sonst nichts gewinnen, oder wie? Ja. Ja, so ein blödes Bauchgefühl ist, ne? Ja, wir geben jetzt nochmal eine 80-0-Packung, ne? Aber dafür kriegen die auch ganz viel Geld von uns. Uiuiuiui. Und was manchmal auch vielleicht ein bisschen Unmut bringt, das hatte ich mal in Solingen gehabt. Da waren wir als Gastmannschaft da und eine Dame vom Vorstand hat gesagt, ne, die ganzen Leute und so, die müssen Eintritt zahlen. Entschuldigung mal, das ist unser Staff. Okay, es war ein sehr großer Staff, aber lassen wir das. Ne?
Ja, aber so als Adler-Fan...
Wenn du 4 Stunden vor Kickoff da bist, sorry, da musst du keinen Eintritt zahlen.
Aber so als Adler-Fan will ich mir halt auch ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Ne? Also die haben ja Fans, die mitreisen, die sich die ganzen Auswärtsspiele angucken. Und dann kommst du zu so einem Spiel und bist gezwungen, wenn du dein Team sehen willst, 20 Euro zu zahlen.
Das kann böse Retourkutschen geben, die ich hier schon mal erlebt hatte. Da hatte auch ein Team beim Auswärtsspiel sehr viel Eintritt verlangt. Wir sind relativ weit gefahren. Also für nordrhein-westfälische Verhältnisse mehr als eine Stunde über die Autobahn. Und die haben für damals auch einen etwas hohen Eintritt verlangt. Und dann haben wir beim Rückspiel halt von denen auch viel Eintritt verlangt. Natürlich halt für Leute, die wir kennen, halt weniger. Ne? Weil wir wussten, die kommt von hier, gibt's weniger. Ne? Es ist ja dann homegrown. Ne? Ich will die Adler nicht auf blöde Ideen bringen, aber überlegt's euch.
Naja,
dann. Ja, die Frage ist immer noch, wer ist denn live vor Ort und guckt sich jetzt an, was Erfurt draus macht?
Also ich fahre bestimmt nicht nach Thüringen, um da nochmal 20 Euro plus
auszuzahlen. Also mein Punkt minus 1, ne, ist eine vernünftige Statistik online.
Also ich könnte, ja, vor allen Dingen ein Stream wäre dann nochmal nicht schlecht, ne, also für die Leute,
Du kommst jetzt auf Ideen, was verlangst du jetzt auf einmal? Wir haben schon ein Stadion, was sollen sie noch haben?
Na gut, es gibt Mittel und Wege, an Stream zu kommen, wo du nicht viel bezahlen musst, weil es Leute gibt, die sowas anbieten, wie bei uns hier in unseren Breitengraden der Tom von Temper2, der kostenlos für den kleinen Verein geht und dann den Stream organisiert, ohne was dafür zu nehmen. Weiß ich nicht, ob man den nach Erfurt locken kann.
Nicht, wenn er weiß, dass jetzt 20 Euro Eintritt nehmen.
Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ich bin jetzt nicht derjenige, der da für solche Sachen verantwortlich ist. Aber ich sag's mal so, dass eine EFA und eine AFLE ja frei zu empfangen sind, ist ja schon mal was. Ich habe jetzt durch Zufall gesehen, dass Twitch, dass man frei da samstags die Konferenz gucken kann, was auch völlig okay ist vom Material her. Ich habe aber von der Konferenz immer nur auch nebenbei was gesehen, weil meine Frau spielt ja auch Flag Football und das Herrenteam hatte ein Turnier mit 3 schweren Spielen auf Sizilien. Weil das sich mit den Livestreams von denen überschnitten hat. Also nochmal, da ist eine Amateur-Flag-Mannschaft, die ist in der Lage, Livestreams irgendwo reinzusetzen und ein Publikum zugänglich zu machen. Also sollte eigentlich jeder dazu in der Lage sein.
Ja, du brauchst im Prinzip eigentlich nur jemanden, der, sag ich mal, seine Flatrate zur Verfügung stellt.
Und eine vernünftige Kamera.
Und, ja, und das ist heutzutage vernünftige Kamera. Alle denken, du brauchst ja eine riesen Sony-Kamera, ne? Am besten mit Steadicam und hast du nicht gesehen. Nee, besorg dir erstmal ein Stativ für 60 Euro von Hammer bei Mediamarkt oder keine Ahnung was und ein vernünftiges Handy mit einigermaßen guter Videofunktion und schon kann der Bums losgehen.
Ja.
Wir brauchen nicht 4K.
Das will ich damit sagen. Und Ja, gut, es ist keine TV-Qualität, das muss man, ist wohl klar. Aber man konnte dem Spiel sehr, sehr gut folgen. Oder den Spielen. Und zwar so gut folgen, dass als wir zu Hause waren, dann tatsächlich der Junior mit vorm Bildschirm saß und sich dann das noch mit angeguckt hat, weil er die Leute eben auch teilweise kennt. Also nochmal, wenn das ein kleines italienisches Flag-Team, die sonst nichts auf die Reihe kriegen, wenn die das hinkriegen, ja, ist so. Dann sollte, und da hat der Trainer gesprochen, dann sollte eigentlich jeder, der nicht unbedingt nur mein technisches Verständnis hat, dazu in der Lage sein.
Ja, ich sag mal so. Das hast du durch die Blume gesagt, ne?
Ich sag also mal Jungs, so,
wenn man, wir sind schon kacke, aber ihr seid ein ganz anderes Level.
Also man kriegt es auf jeden Fall hin. Man muss dann in der Qualität Abstriche machen. Wenn du es qualitativ gut machen willst, musst du in die Technik investieren. Das ist nicht günstig. Okay. Nimm dir einfach zum Beispiel unsere Podcast-Technik hier her. Wir haben hier so ein Mittelmaß an Technik. Dafür haben wir schon mehrere hundert Euro hingeblättert. Jetzt bist du ja in derselben Phase, wo du dir überlegen willst, was nimmst du jetzt, um deinen Mikrofon-Sound aufzublasen, damit es sich einfach besser anhört. Dann musst du also ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und beim Stream ist das halt auch so, was nimmst du für eine Kamera, was nimmst du für einen Mixer, was nimmst du für Headsets für die Kommentatoren, das soll auch nicht irgendeine Gülle sein.
Oh, warte mal, da gibt's auch noch eine Möglichkeit, die wenige kennen, ich meine im Großraum Köln, die meisten wissen das. Na, das ist gelogen. Den Scheiß kann man auch mieten. Krass, ne?
Kann man auch mieten, ja. Für so Equipment, also für Sound und Video, dann bist du schnell mal weit, weit über 1000 Euro, wenn es vernünftig sein soll.
Deswegen mieten notfalls, ne? Ja. Weil, ganz ehrlich, für vielleicht 4 Heimspieltage, wenn du eine 8. Saison hast, ne? Da kaufe ich mir jetzt keine 1000-Euro-Kamera.
Ja, aber es gibt eben auch Leute, die stellen sich zur Verfügung, wie hier Nordic Stream zum Beispiel. Der macht das halt im Norden von Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob der Geld dafür nimmt oder ob er es auch ehrenamtlich macht. Bei uns ist es Temper 2, unten ist es das Streaming-Team im Süden. Also es gibt Leute, die sowas machen. Ne? Und da muss man sich nicht selbst drum kümmern. Man muss sie im Prinzip einladen, beziehungsweise mal anfragen und dann vielleicht auch mal eine Bratwurst und ein T-Shirt über den Tisch wachsen lassen.
Ja, oder notfalls einfach sagen, Verein sich mal zusammensetzen und sagen, ey, wer hat Bock, wer hat Kapazität, ne? Wer hat die technischen Möglichkeiten, ne? Und wer kann unterstützen? Und auf einmal kommen da auf einmal Leute rum, die sagen, oh, ich habe hier noch ein Mischpult rumliegen.
Ja, genau.
Ja, Schwarmintelligenz, ja.
So, und dann bist du irgendwann genau an dem Punkt, zack, auf einmal kannst du es live sehen.
Ja.
Auch Juti. Wenn du nicht vor Ort bist.
So, Carsten, du hast noch weitere Themen. Wir sind jetzt schon eine Stunde dabei, wollen wir mal ein bisschen weitermachen.
Ach ja, also aus dem Themenspeicher, ne? Football-Mythen. Ne? Ich habe da so ein paar Beispiele mal zusammengesucht, ne? Eine These ist ja, ne?
Die sind wir jetzt die Mythbuster?
Ja, genau, wir sind die Mythbusters! Ja. Wo ist die Rothaarige? Wo ist sie? Ah, nee, schade, aus dem Audio. Das Schlimme ist, ne? Markus ist auch schon alt genug, der weiß ganz genau, wen ich meine. Ja, ich meine Gary, nein, lass was. So. Mythbusters war eigentlich auch total toll, ne? Das war wie so ein Kindergeburtstag zu gucken, wenn Leute über 50 sind, ne, und einfach viel zu viel Geld und viel zu viel Zeit und viel zu viel Zeug haben.
Jetzt sind wir bald die Leute über 50.
Habe ich schon mal gesagt, ich habe mal mein Auto, meine Elektroinstallation umgebaut auf XC60. Anderer Podcast, anderes Thema. So. Übrigens. Massepunkte finden macht total Spaß. So,
Massepunkte,
genau, mehr Masse, da Massepunkte.
Da brauche ich mal an meinen Mannst gucken, das ist mein Massepunkt.
Ja, ein großer Mythos ist, ne, mehr Spieler gleich besseres Team.
Nö.
Nö.
Okay, nächster Punkt.
Ey, da sprechen 100 Jahre Football-Coaching-Erfahrung, ne? Nö.
Okay, nächster Punkt.
Naja, wir können es ja mal auseinanderklabüsern. Also,
ich bin der Meinung, es heißt halt nur mehr Leute. Also es sind halt nur mehr Probleme.
Also großes Team, wenn alle beim Training sind, kann es ein Vorteil natürlich sein, weil die Leute dann vernünftig gegeneinander trainieren können. Du brauchst halt für jede Position auch die Gegenposition, gegen die man trainieren kann. Plus eben natürlich, wenn du eine große Bunch hast, dann kannst du Ausfälle besser kompensieren. Aber alles andere hängt dann vom Trainer ab, wie sie dann gecoacht sind. Und auch ein großes Team kann scheiße gecoacht sein.
Ja, vergiss den Competition-Effekt nicht.
Ja.
Wenn du nicht nur einen Spieler auf einer Position hast, sondern zwei oder drei, dann ich lasse den Trainer mal ganz kurz außen vor, dann wird sicherlich der Outcome, der auf dem Feld ist, sehr viel besser sein. Sehr viel besser, als wenn nur ein Spieler da ist, der weiß, dass er sowieso spielt. Aber am Ende des Tages, und ich glaube, das war auch, warum wir alle direkt Nein gesagt haben, die müssen gecoacht werden. Damit steht und fällt es dann wieder. Denn wenn du 100 Leute hast und keinen, der was vermitteln kann, wird es wahrscheinlich nie irgendwo was werden.
Ja, das Problem ist, dann hast du auch so eine Masse, die sich unter Umständen versucht selber zu coachen und dann stehst du doof da. Ne? Beziehungsweise ein Punkt, den ich jetzt habe beim Mehrspieler, besseres Team, anderer Punkt ist, das Mehr impliziert ja schon, dass du ein gewisses Mindestmaß haben musst. Und wenn du eine gewisse Mindestanzahl an Spielern hast, plus X ist die Möglichkeit gewachsen, dass du besser werden kannst. Nicht wirst, sondern kannst. Das Potenzial ist erstmal da. Bist du unter dieser Mindestzahl, dann ist das Potenzial nicht wirklich da, aber die Gefahr ist auf einmal sehr reell, dass es nicht besser wird. Im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eher die Wahrscheinlichkeit, dass es sogar Kacke wird. Deswegen auch unser kurzes Nö. Okay, genau. Nächster Punkt, ne?
Wobei man sagen muss, also wenn das Team groß ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass du einen schlechten Trainer da hast. Also entweder hast du einen guten Trainer, der da ein Programm aufgebaut hat und deswegen kommen die Team, kommen die Leute dahin, um ins Team zu kommen.
Ja.
Oder du hast halt einen Vorstand, der eine gute Arbeit geleistet hat, um dort ein Team aufzubauen, vielleicht mit einem Vorgängertrainer, und dann sorgt man irgendwie schon dafür, dass der Trainer, der nachrückt, was drauf haben sollte. Also es ist schon verdammt selten, dass ein schlechter Trainer ein großes Team trainiert, oder?
Oder ganz wicked, vielleicht sogar mehrere gute Trainer.
Ja.
Was ist denn das für ein Ansatz? Bist du behämmert oder was?
Also sagen wir einfach, es ist kein Automatismus.
Ich bin ein
Visionär. Passt ja direkt zu meinem nächsten Punkt, ne? Gut, wir waren jetzt bei mehr Spieler. Denn zur These, und das betrifft sowohl Spieler als auch Coaches, ne? Imports retten Programme.
Naja, wenn du auf Imports angewiesen bist, hast du kein Programm.
Ja, genau. Ein Programm ist ja nicht nur ein Team, ein Programm ist ein Verein.
Also ich sag mal so.
Und das ist es, was viele vergessen.
Ich sag mal so, bei den unteren Teams hast du meistens Imports, um auf Sollstärke zu kommen, ja, weil du dann, das sieht man immer öfter, dass die Teams nicht genug Spieler haben und die dann mit Imports auffüllen müssen, damit sie spielfähig sind. Und der Zusatzbonus ist dann natürlich Spielerfahrung dann auf der Position, aber ich sag immer, je tiefer der Liga, desto schlechter ist Import, weil sonst würde halt woanders spielen. Wie oft sehen wir in den unteren Ligen Imports, die dann Angst um ihre Knie haben und dann nicht wirklich Gas geben.
Ja, oder Imports, die Angst haben vor dem nächsten Vaterschaftstest.
Ja, und dann ganz schnell wieder wechseln.
Entschuldigung, ich hab da durch Erfahrung, gebündelte Erfahrung.
In den oberen Ligen ist es natürlich nochmal ein bisschen anders. Dann brauchst du dann doch nochmal die Quäntchen Leistungssteigerung, die in so einen Import stecken kann, wenn er gut ist, um halt konkurrenzfähig zu bleiben. Aber schön wäre natürlich, wenn du ein Programm hättest, was aus Homegrowns besteht und du trotzdem konkurrenzfähig bist. Das wäre natürlich der Träumchen.
Oh Mann, du kommst ja mit Sachen an. Mann. Also, Kette, du machst mir manchmal doch ein kleines bisschen ängstlich.
Ja, aber guck dir die Adler an zurzeit, ne? Die spielen hier gerade wieder eine geile Saison in der Regionalliga Ost und verzichten auf Imports und setzen auf Homegrowns. Wie lange sie das durchhalten können, also Regionalliga ja, ob sie es in der zweiten Bundesliga durchhalten können, ist ja erstmal ein ganz anderes Blatt Papier. Aber bis hier Regionalliga Ost haben sie es ohne Imports geschafft und das spricht dann halt für ein Programm.
Ein Programm setzt ja meistens was voraus? Einen Plan.
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Der da ist und den auch alle kennen und ein überwiegender Teil auch versucht einzuhalten. Aber gut. Ja, ich glaube, da haben wir den nächsten Punkt schon langsam vorbereitet. Der nächste Punkt ist, härteres Training löst alle Probleme.
Schafft vielleicht
irgendwie. Nee, ich würde sagen, so härteres Training löst manche Probleme aus dem Thema raus. Ne? Dann tschüss, ist er weg. Ne?
Ja.
Aber das hätte man vielleicht auch anders lösen können.
Also ich war früher, glaube ich, auch unterwegs mit dem Motto, das Training muss härter sein als das Spiel. Das ist nur bedingt richtig. Es kommt darauf an, in welcher Phase du gerade bist. Also in der Saison solltest du das möglichst nicht praktizieren. Aber irgendwann muss das Training mal eine gewisse Härte haben, damit du halt auf dem Spiel auch im Spiel bestehen kannst. Aber dann natürlich safe. Und das kannst du halt nicht irgendwie den ganzen Winter bringen. Also was heißt
hart? Ich habe erzählt, dass ich in Bonn letztes Jahr, gerade vorletztes Jahr gesehen hatte, wie die diese Oldschool-Hitting-Trills kurz vor dem Passcheck noch gemacht haben.
Mm. Sowas kenne ich auch noch.
Ja, oder vom Passcheck.
Oder wenn du ein Warm-up-Training vorm Spiel machst, was härter als dein normales Training ist und du dann zum Kick-off völlig exhausted bist. Das kenne ich auch noch.
Ja, das habe ich vor 7 oder 8 Jahren in Gladbach erlebt, wo ich dachte, da hat ein Coach auf einmal das Warm-up an sich gerissen, ne, und hat ein Warm-up mit denen gemacht, wo ich dachte, ey, das haben die noch nie gemacht und wieso müssen die jetzt 50 Push-ups machen? Mhm.
Aber was heißt jetzt hart? Ne? Also hart kannst du auf verschiedenen Ebenen sein. Also entweder hitting hart oder konditionell hart oder mental hart. Kannst du auf verschiedenen Ebenen sein.
Intellektuell hart? Was?
Markus, sag du doch mal was dazu. Das ist mir unheimlich, wenn du nichts sagst.
Nein, ich bin völlig pari mit euch. Aber ich habe gerade wieder Warm-up und Liegestütze in einem Atemzug gehört und habe nur gedacht, so, oh Gott, ey, 70er. Ja, hart.
Ja.
Ja, Schmerzen, ne? Schmerzen sind Schwäche, die den Körper verlassen.
Ist klar.
Nein, ich bin völlig bei Kälte. Ich bin auch einer, der sagt, wenn mein Receiver im Spiel einen Ball fängt, wird getackelt und spuckt den Ball wieder aus. Wer ist schuld daran? Schuld daran ist der DB des eigenen Teams, weil der im Training nicht hart genug gehittet hat. Ganz einfach. Aber da muss ich dann immer die Phasen, in der ich mich befinde, doch mit einfließen lassen, wie eben Kelter auch gesagt hat. Vor der Saison, ja, trifft's zu, aber während des Saisonverlaufs bist du ja nicht mehr so viel im Vollkontakt. Ich meine, wir unterscheiden immer noch in verschiedenen Spielebenen oder Höhen oder Ligen, wie auch immer. Aber im Regelfall bist du in der Saison ja nicht mehr dauerhaft im Vollkontakt und schlägst dir die Schädel ein. Von daher trifft's dann nur bedingt zu.
Zumal man so eine Härte ja dann, wenn wir es Härte nennen wollen, ja auch irgendwie erstmal aufbauen muss. Ne? Du kannst ja nicht von 0 auf 100 gleich jemanden wegschädeln im Training. Schädeln
doch,
ja sowieso
doch,
nicht.
Kannst du.
Aber die Tackle-Skills zum Beispiel musst du ja auch erstmal implementieren. Müssen die Leute erstmal in Fleisch und Blut überkriegen, bis du sagen kannst, jetzt spielen wir hier mal Full Speed im Training.
Ja, was ich interessant fand, ich habe gerade von irgendeinem von euch mentale Härte gehört. Da haben wir heutzutage ein ganz großes Problem damit.
Mhm. Ja, das würde für mich heißen, halt auch in schwierigen Situationen zu bestehen. Ne? Und wenn ich Trainings heute sehe, wird zum Beispiel keine Situation geschaffen, wo es heißt, also entweder schafft ihr die Situation jetzt oder wir haben vorher eine Konsequenz vereinbart, zum Beispiel Gessers laufen oder so, die wir dann danach durchziehen. Wo man einfach sagt, du baust einen gewissen Druck auf, da muss das Team jetzt durch, wir haben jetzt den letzten Kickoff kurz, also mit auslaufender Uhr, der muss jetzt sitzen, Kicker, wenn du es jetzt versammelst, ist das ganze Team jetzt dran. Sowas in die Richtung.
Ja, in welcher Form auch immer, aber genau da sehe ich generationsbedingt heute tatsächlich Schwächen bei ganz, ganz vielen Teams. Im Jugendbereich, ob Fleck oder Tackle, völlig egal, mental nicht stark, sagen wir es mal so. Und daran kannst du auch in der Saison arbeiten. Du kannst auch mentale Stärke oder Stresstests, wie auch immer, in der Saison einbauen im Training.
Mhm.
Wichtig ist nur, dass du auf einer kleinen Stufe anfängst, weil sonst der, ja, der negative Auswurf doch, doch gegeben sein kann. Lass sie erstmal 2 Stresstests bestehen, bevor du einen richtigen machst.
Ja, da gehört ja auch eine gewisse Kommunikation dazu, ne? Wenn der Stresstest nicht bestanden wurde, dann wäre es jetzt halt völlig falsch, die Leute da jetzt rund zu machen, sondern muss es ja einen positiven Ausblick geben, um das Ding dann irgendwann zu schaffen und weitermachen zu können.
Du musst sie dahin bringen, du musst dahin arbeiten, dass sie den gleichen Stresstest beim nächsten Mal bestehen. Mhm. Wichtig ist, dass du sie ihnen aber dann auch sagst, dass sie ihn bestanden haben, weil Spieler und oftmals Jugendliche es gar nicht selbst merken. Mhm. Die sind einfach nur froh, dass sie es hinter sich haben, sind aber, wissen gar nicht zu realisieren, was sie da eigentlich geschafft haben. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass du denen dann auch sagst, hey, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Und da baust du dann mentale Stärke auf.
Und das kann auch bei einer Niederlage der Fall sein, dass man trotzdem so gewisse Parameter trotzdem geschafft hat. Und gerade dann wichtig zu kommunizieren, dass man sieht, man ist auf dem richtigen Weg.
Ja, die Parameter muss man aber vorher haben. Ja. Und ich meine, gut, wir drei ist das langweilig. Wir brauchen uns da nicht unterhalten. Wir denken da, glaube ich, generell ziemlich in die gleiche Richtung. Aber wenn ich so mir Trainings angucke, Mannschaften angucke, Verhalten am Spielfeldrand von Trainern angucke und das übergreifend, ob Deutschland, Schweiz oder Italien,
das hast du schön zusammengefasst.
Ja, aber gut, es ist halt menschliches Verhalten, ne? Und auch ein Trainer muss sein Verhalten trainieren.
Ja.
Dann braucht er auch Feedback dazu, ne? Aber
ja. Nimm mich doch mal als Beispiel. Der Carsten kennt mich noch aus der Zeit der fliegenden Klemmbretter.
Me too.
Oder zerschlagenen Klemmbrettern, zerschlagen an irgendwelchen Spielern.
Was bei mir an Cappies, Mützen und Klemmbrettern geflogen ist. Und dann hast du mich aber wirklich durchs ganze Stadion gehört. Das war nicht schön. Und,
aber man fühlte sich gut danach, ne?
Ja, aber gebracht hat es dann gar nichts.
Ja, das ist. Hören tust du mich heute auch noch durchs ganze Stadion, aber positiv, anspornend. Und nicht negativ und nicht irgendwelche Gegenstände schmeißen oder an jemanden zertrümmern lassen. Das hat sich dann doch definitiv geändert.
Ich glaube, mein Problem war damals, dass ich Fehlleistungen als persönlichen Angriff auf mich oder meine Fähigkeit gewertet habe. Ne? Wenn ein Running Back den Ball in einem ganz wichtigen Drive dann verliert und dann so, warum?
Das ist aber auch manchmal witzig eine Wahrnehmung, ne? Ich meine, ihr kennt mich, ich bin am Feldrand eher der etwas ruhigere. Ne? Ich will nicht großartig rumdiskutieren und rumschreien. Ne? Wenn ich mal laut werde, ist es meistens eine dosierte Meinungsäußerung in Richtung von Adressaten, die entsprechend mal jetzt reagieren sollten, beziehungsweise einfach nur einen Fokus wiederherstellen sollten. Und ich habe vor 2 Jahren mal gelesen, der Coach, der am ehesten komplett ausrastet, Carsten. Und ich dachte in diesem Augenblick, was ist mit dieser Generation los? Meine Frau letztens auch so, ich war irgendwas am Basteln und habe nur gesagt, ach scheiße, Mann. Genau in diesem Wortlaut und höre nur, was meckerst du denn jetzt schon wieder? Weißt du? Ne? Also als Berliner war das einfach nur ein ganz gutes Guten Morgen, ne? Und hier in den Gefilden heutzutage, Mann, der ist aber ganz schön mies drauf.
Ja, mit dem Gesicht, was du mal ziehst.
Ja, sowieso.
Ja gut, da kann er jetzt nichts dafür.
Oh, danke.
Nein, aber prinzipiell ist, kommen wir zum Thema mal zurück, der Spruch nur halb wahr, würde ich sagen. Ne?
Sowieso ja. Vieles. Es, wie ein Jurist immer sagen würde, es kommt darauf an.
Ja, ja, ne?
It depends. Genau.
Passt auch zum nächsten Punkt. Ne? Disziplin bedeutet gutes Coaching.
Gute Disziplin bedeutet gutes Coaching? Wie ist das gemeint? Nee. Ist gutes Coaching gleich Disziplin oder?
Ja, Disziplin gleich gutes Coaching? Nee, würde ich nicht so sehen, oder? Also ist ein Baustein in gewissen, also für mich ist Disziplin ist für mich so kein kein absoluter Wert ist, sondern etwas ist die Eigenschaft, sich an bestimmte Regeln zu halten, ohne, sag ich mal, Nibelungentreue zu haben. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also sich in einem bestimmten Rahmenwerk zu bewegen, ohne zu viele Grenzverletzungen zu begehen. Ja, ich glaube, jetzt kriege ich langsam die Kurve her.
Ja, Disziplin liegt im Auge des Betrachters.
Danke.
Das ist auch ein geografischer Punkt, weil Disziplin in Berlin ist was anderes als Disziplin in NRW. Was man überhaupt nicht mit einer Disziplin hier in der Schweiz vergleichen kann. Und jetzt mache ich ein Fass auf. Disziplin in Italien.
Ich wollte gerade sagen, Disziplin in Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet ist schon, wenn es keine Prügelei gibt, ne?
Ist für den Deutschen, der in der Schweiz lebt, ist Disziplin in Italien nicht existent. Okay. So, über was reden wir jetzt?
Ich bitte um ein Beispiel.
Da gibt's wahrscheinlich Millionen Beispiele. Bleiben wir in den Sachen, die wirklich ja jeder kennt. Wir wissen, wenn der Italiener pünktlich ist, dann ist er eine Viertelstunde zu spät. Das kannst du mit deutschen Tugenden schon mal nicht übereinbringen. Ich bringe, wenn ich unten bin, bin ich meistens freitags, gucke ich mir das Training meiner Frau an. Damenteam, Herrenteam, Flag, weil ich ja nichts zu tun habe. Ist so.
Weiß sie das?
Gucke ich mir das an. So, Disziplin. Disziplin in Italien heißt, wir fangen pünktlich mit dem Training an. Um 7:07. Jeden Freitag.
Die haben aber eine komische Anfangszeit, ne?
Pünktlich. Ja, eigentlich fängt es 8 an. Die fangen jeden scheiß Freitag um 7:07 an. Und ich kriege jedes Mal schon einen am Appel um 7:07, weil die scheiß 7 Minuten verschwenden fürs Training.
Ja, aber wenn du es weißt. Aber
die fangen exakt jeden Freitag um 7:07 an.
Aber so, wenn es funktioniert, ist doch gut.
Ja, sie verschenken aber 7 Minuten kostbare Trainingszeit.
Du merkst es, den Deutschen nervt das. Eine ungerade Zahl, das
also, muss mir voll offen sein. Also ich sag mal ja, so.
6 Minuten wäre okay, aber nein, Spaß beiseite. Da gibt's halt unterschiedliche Level. Ich brauche mich aber nicht aufregen, weil dann macht der Italiener halt nicht um 10 Uhr Schluss mit dem Training, dann trainiert er halt mal bis 10:30. Interessiert ja keinen.
Weil so gleicht sich das wieder aus.
Ja, wenn er morgens dann nicht um 5 auf der Arbeit ist, dann ist er halt erst um 4:45 da. Interessiert also, dann auch keinen. Da zieht sich dann halt so durch.
Also ich sag mal so, bei einer Gruppe von mehr als 3 Leuten ist es immer schon von Vorteil, wenn es Regeln gibt, an die man sich hält, damit diese Gruppe funktionieren kann. Ja, Absprachen sind immer gut. Die Frage ist, was man so als Disziplin auch wieder erwartet. Die alten Haudegen, wie wir damals Football gespielt haben, die kennen halt diese Military Drill, ne? Alle in einer Reihe, nur schreien und angeschrien werden, keine Diskussion. Dann gibt's aber mittlerweile andere Führungsstile, die mehr in die Diskussion mit den Spielern gehen, was es früher gar nicht gegeben hätte, aber trotzdem funktioniert das. Und trotzdem hat man Absprachen, was geht und was nicht geht, ne? Zum Beispiel bei uns in Deutschland Pünktlichkeit und sowas. Ich sag mal, wenn man eine Gruppe hat, dann braucht man Regeln, damit diese Gruppe gut funktionieren kann. Und je besser sie funktionieren, desto effektiver kann sie arbeiten.
Und die Gruppe muss sich mit diesen Regeln auch identifizieren können.
Sie sollten kommuniziert sein.
Und deswegen?
Ihr Wicht, natürlich.
Sie müssen akzeptiert werden, ne? Und nicht nur von den Großteil, sondern möglichst fast von allen. Und der sie nicht akzeptiert, sollte einfach die Schnauze halten und so tun, als ob er sie akzeptiert, aber nicht aktiv dagegen arbeiten.
Das ist aber schon manchmal froh. Aber die größte Frage ist ja immer, und da hakt es ja dann meistens, was macht man denn, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden? Gucke ich da drüber? Gibt es Konsequenzen, die man vorher vereinbart hat? Was machen wir mit einem Disziplinbruch? Und wenn du Regeln aufgestellt hast, die aber nicht durchziehst, dann sind die Regeln aber auch nichts wert.
oder ja, durchziehen kannst, weil dir einfach die Möglichkeiten fehlen. Uff.
Ja, das ganz typische Beispiel ist, und ja, wir fangen um 8 Uhr mit dem Training an. Mhm. Wer um 8 Uhr nicht pünktlich zum Training da ist, Strafe in Anführungsstrichen ist das und das, würde ich so nie festlegen, weil im Erwachsenensport habe ich Leute, die berufstätig sind, die auch mal länger arbeiten müssen.
Ja, aber es gibt auch noch andere Regeln. Ne?
Also wenn ich dem eins zwischen die Hörner hau, weil er seine Arbeit gemacht hat und 5 Minuten zu spät ist, habe ich ein Problem.
Ja, aber zum Beispiel Helm schmeißen oder so, ne? Oder mit einem Trainer sinnlos rumdiskutieren oder beleidigend werden.
Gut, Helm ist ein Schutzequipment. Wenn ich das beschädige, dann muss ich bestraft werden. Da setze ich mich auch nicht drauf.
Ja, oder mit der Öffnung nach oben rumliegen lassen, also Spaß. Ne? Ja, also
gut, das wissen wir Trainer, ne? Neue Spieler weiß das nicht, dann musst du dem halt irgendwie ein, zwei Mal drauf hinweisen, wenn das halt immer noch macht, was machst du dann, ne? Dann musst du das halt irgendwie exekuten.
Okay. Aber man muss abwägen, wie man, wo, was, da, ja, eben, ja. Da bin ich dann voll bei dir.
Maximal Eskalation beim ersten Mal bringt's, glaube ich, nicht so.
Höchstens als Abschreckung, ne? Ja. Wenn du dann neuer Trainer bist und erstmal richtig einen raushängen
musst. Ja, aber auch das musste ich damals für mich lernen, ne? Also als jemand, der unter Döbler und Igor Zanek, Carsten kennt die Namen, groß geworden bin, da wurde ja sofort immer maximal eskaliert, wenn du irgendwie auch nur
Mühe hast. Die kannten es ja auch nicht anders.
Die kannten es ja auch nicht anders. Und so habe ich das dann halt auch übernommen. Wenn ein Spieler wieder Worte gegeben hat, dann ging der Krawall erstmal richtig los. Wo ich auch viele Probleme mit früher hatte, aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, also ein klärendes Gespräch ist hilfreicher, als sofort in die Maximaleskalation zu gehen. Und dann hast du mit diesem Gespräch mehr Ruhe, als wenn ich gleich mit einem Hammer gekreist hätte.
Ja.
Oder ich habe auch neulich mal gelernt, hey, als Trainer sich mal zu entschuldigen für einen Quatsch, den man verzapft hat, tut dem Ansehen keinen Abbruch.
Nö, vom heutzutage nicht, weil die alle so furchtbar reflektiert sein wollen.
Naja, bei mir war es zum Beispiel so, bei den Bears haben die nicht so trainiert, wie ich oder wir Trainer es uns gewünscht hätten. Und ich war der Einzige, der da mal auf die Kacke gehauen hat. Dann bin ich mal wieder ein bisschen sehr enthusiastisch bei meiner Wortwahl gewesen, was die Spieler nicht so gut fanden.
Ich war etwas enthusiastisch bei meiner Wortwahl.
Und dann habe ich aber nach dem Training dann gesagt, du, also Leute, ich entschuldige mich für den Tonfall und für die Wörter, die ich benutzt habe, aber in der Sache bleibe ich dabei. Ne? Und dann war das Ding gegessen.
Ihr seid alles Fotzen.
So ungefähr. Ihr Lutscher.
Aber das Thema hatten wir auch schon mal irgendwann. Welcher Trainer hat noch keine Fehler gemacht?
Man lernt ja daraus.
Das ist ganz ehrlich, das gehört zum menschlichen Dasein. Ja. Man macht Fehler, dann kann man sich auch dafür entschuldigen. Das bricht dir keinen Zacken aus der Krone, eigentlich ganz im Gegenteil. Es macht dich nahbarer, was in gewissen Situationen dir wieder helfen kann.
Ja, und ich glaube, ein nahbarer Coach ist dann doch für einen Spieler was Besseres als so eine entfernte Figur, die da wie so ein Donnergrollen am bewölkten Himmel auftaucht und Zorn und Donner auf die Erde regnen lässt. Der Spieler sich dann angsterfüllt wegduckt, das bringt doch keinem was.
Das ist auch
richtig. Ich stelle es mir gerade bildlich vor.
Ja. Aber gut, nächste These.
Genau, nächste These. So, nächste These. Okay, also die überspringe ich gerade, weil ich die gerade ein bisschen blöd finde. Ich würde mal sagen, ganz zum Abschluss. Noch nicht ganz. 5-Jahrespläne.
Kommt drauf an.
Nee, also. Wer sie macht, ne? Ob wirklich einer da ist.
Naja, vor allem.
Also meine Erfahrung ist, je öfter jemand sagt, er hat einen 5-Jahres-Plan, desto weniger hat er einen Plan.
Aber wenn du einen Coach hast, der sowas kann, ist es top. Ich kenne nur nicht allzu viele. Und dann ist ja mal die Frage, wie lange bleiben die Trainer eigentlich? Ne?
Also, ja, das kommt ja auch noch hinzu.
Also gibt ja den Fall, ja, dann kriegen sie einen Vertrag vom Verein. Und dann melden sich aber Verein XY mit 5 Euro mehr im Monat und zack, ist der Trainer weg. Dann kannst du dir den 5-Jahres-Plan auch an die Kniescheibe nageln. Aber prinzipiell finde ich es nicht verkehrt, wenn du als Trainer ein Team übernimmst und dir mehr Zeit gibst, weil jede Veränderung braucht Zeit und der Trainer bringt neue Taktiken mit, vielleicht neue Techniken, neue Philosophie und das müssen die Spieler auch erstmal alles absorbieren und auf dem Feld umsetzen und das kann dauern. Und dem Team Zeit zu lassen, ist da schon nicht verkehrt.
Vielleicht sollte man die 5 Jahre mal streichen. Du brauchst erstmal einen Plan.
Mhm.
Damit fängt es ja an. Der muss jetzt nicht unbedingt über 5 Jahre gehen. Aber genau die Punkte, du musst das Team kennenlernen. Ein Punkt, den ich immer wieder sage, was kann man überhaupt mit dem Material machen? Und dann kann man überlegen, wo kann uns das möglicherweise hinführen? Man sollte da also mit Sinn und Verstand dran gehen.
Mhm. Bei College-Teams ist es ja gang und gäbe, dass ein neuer Trainer dann erstmal so 5 Jahre kriegt, damit dann eben auch diese ganzen Jahrgänge irgendwann mal rausgewachsen sind und er seine von jung bis alt komplett nach seinen Vorstellungen gestaltet hat.
Ja, es sind 4 Jahre.
Oder 4 Jahre,
Dann sind seine ersten Recruits, Seniors, da genau. Muss der Erfolg da sein. Das hat sich aber alles ein bisschen geändert. Mit dem ganzen Nil ist die Situation ja eine ganz andere geworden, dass sich da ja vor allen Dingen in diesem Jahr jetzt aktuell trennt sich die Spreu vom Weizen, dass du wirklich 15 Top-Teams hast, 20 Top-Teams und der Rest guckt, wie er überlebt von 138 FBS-Teams. Das ist die bittere Wahrheit. Das Geld regiert. Der Football, den diese Teams spielen, der wird sicherlich sehr, sehr gut sein. Aber ich meine, guck dir an, es gibt mittlerweile mehrere Spieler, die 5 oder 6 Jahre College gespielt haben und ihr letztes Jahr an der 6. Universität. Das sind die Sachen, die das so mit sich bringt. Also das hat sich so ein bisschen geändert. Die nicht zu den Top 20 gehören, sage ich mal. Die müssen schon drum kämpfen, dass ihnen ihre guten Spieler überhaupt erhalten bleiben.
Mhm.
Das ist schon mega wichtig. Ich habe neulich auch einen interessanten Artikel gelesen bei CBS Sports. Da ging es genau um diese Unterschiede früher und heute. Und da ging es um einen Running Back. Ich weiß es nicht mehr. Texas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat Millionen Angebote von anderen Colleges gekriegt und ist an seiner Universität geblieben. Und dann hat man mal beleuchtet, warum. Und dann ist man drauf gekommen, dass die ganze Familie wirklich hinter dieser Universität steckt. Und alle haben sich gefragt, warum. Und dann ist man irgendwann, als man so eine Timeline aufgebaut hat, wer hat den überhaupt rekrutiert? Und das war so ein Trainer von einer alten Schule. Ich weiß es nicht, ob Saban Kreis war. Weißt du, was die gemacht haben? Hm? Die sind Heiligabend mit 3 Trainern und Familien zu denen nach Hause und haben mit denen Weihnachten gefeiert. Da habe ich gedacht, das muss ich jetzt nochmal durchlesen, das konnte ich nicht glauben. Da sind 2 oder 3 Trainer mit ihren Familien zu diesem Running Back, zu der Familie und haben mit denen zusammen Weihnachten gefeiert. Naja, kein Wunder, dass die Familie hinter denen Recruits steht. Also, hinter der Auswahl. Ich weiß aber nicht mehr, welche Universität es genau war. War auf jeden Fall eins von den Top-Colleges. Und der Running Back hat jetzt für sein Senior-Jahr, glaube ich, hat er Millionen Angebote gekriegt und hat gesagt, nö, ich bleib hier.
Aber
Familie steht dahinter.
Bleiben wir mal in Deutschland. Aber ne, wenn ich mir jetzt so in Berlin umgucke, ist es schwierig mit einem 5-Jahres-Plan oder was für ein Plan auch immer. Hast du diese Jugendprogramme nicht mehr als Backup, um zu sagen, ich kann da eine gewisse Zahl jährlich rausziehen an Jugendspielern, die ich zu Männerspielern machen kann? Plus weißt du halt immer nicht, wie sind die Abwanderungsraten, wer rekrutiert gerade wo. Die Spieler, die du jetzt aufgebaut hast, können nächstes Jahr komplett woanders spielen, ohne dass du es eingeplant hast. Und das macht halt so ein Programm schwierig. Also du kannst ein Angebot machen mit Trainingsinhalten. Wie erfolgreich das wird, liegt manchmal als Trainer auch gar nicht so in deiner Hand. Also wenn der Vorstand oder der Verein da nicht mitzieht, um dieses Angebot mit attraktiver zu machen, kann, glaube ich, ein guter Trainer manchmal machen, was er will. Wenn die Spieler abhauen, weil sie irgendwo einen Jogginganzug mehr kriegen und bei meinem Verein halt nicht, dann ziehst du halt lange Nase.
Ja, und ich sag mal so, du brauchst auf jeden Fall erstmal einen Plan und schlimm finde ich halt, weil ich habe viele Leute erlebt, die halt das vor sich hertragen, wie so ein Werbeschild, ne? Und haben immer so ein Riesenziel vor Augen. Aber irgendwie zwischen heute und diesem langen Ziel in 5 Jahren, den Weg, den haben sie teilweise nicht gefüllt mit Leben. Und was ich manchmal erstaunlich finde, ist, ich habe jetzt ein paar Leute jetzt seit Corona kennengelernt, die sowas vor sich hertragen und kriegen nicht mal einen Trainingsplan hin. Und dann soll ich glauben, dass sie einen 5-Jahres-Plan haben.
Ja. Aber gut. Fängt ja schon an, ne? Irgendwie einen Plan zu haben, wie du die Athletik weiter ausbaust. Ne? Da hast du Leute, die haben im Jahr 25 den und den Stand. Dann sollten sie irgendwie einen Zuwachs von x Prozent im Jahr 26 haben. Plus Aufbau der Skills, die schrittweise Jahr für Jahr mehr werden sollen. Sowohl die taktischen als auch die technischen Skills. Also sowas sollte schon da sein, dass man so von Jahr zu Jahr eine Schippe drauflegen kann. Ob das dann von Erfolg gekrönt ist, ist dann natürlich die andere Frage.
Ja, und das klassische Planungswunder ist eigentlich so, dass der Plan, der ein Ziel hat, was in naher Zukunft ist, also gleich beispielsweise oder morgen oder nächste Woche, dass er schon sehr, sag ich mal, durchgeplant ist, sehr stark definiert ist und sich in sehr, sehr engen Rahmen bewegt. Und je weiter du in die Zukunft gehst, desto größer wird das auf einmal alles. Ne? Also die Möglichkeit muss ja auch irgendwo haben, ne? Es ist ganz schwierig zu sagen, ne? Du bist jetzt vierte Liga und dein 5-Jahres-Plan ist German Bowl in 5 Jahren.
Ich glaube, das, was du als Personalie wirklich brauchst in deinem Sportteam, also nicht in der Organisation Verein, sondern in deinem Sportteam, ist jemand, der rekrutieren kann wie Sau. Der zuverlässig dir Leute anruft und dir die Spieler organisiert, die du noch brauchst, um dein Roster sinnvoll zu füllen. Wenn du die nicht hast, dann kannst du machen, was du willst.
Das ist ein guter Übergang zum letzten Mythos, den ich für heute habe. Ne? Du kannst machen, was du willst. Ne? Ich gewinne doch. Winning fixes everything.
Ja, schwer gegen Erfolg anzustinken, erstmal argumentativ, aber.
Ja, ne?
Wenn du einen engstündigen Gesprächspartner hast, jemand, der reflektiert ist, weiß, okay, wenn ich gegen ein schlechtes Team gewinne, heißt es noch lange nicht, dass ich ein gutes habe. Also.
Ja, beziehungsweise, warum habe ich gewonnen?
Ja. Jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Also primär, es zögert viele Dinge hinaus, sagen wir es mal so. Die Frage ist nur, ist das wirklich nachhaltig? Oder wie haben wir früher gesagt, erfolgreich werden ist noch relativ einfach, erfolgreich bleiben dagegen sehr, sehr schwer. Mhm.
Ja, bei Bernd Gottschalk gab es immer einen Spruch, wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.
Ja. Genau, das trifft.
Weil irgendwann wird aus jedem Jäger ein Gejagter und dann gucken die Leute, was du machst und passen sich dir an und auf einmal sehen die Karten vielleicht anders aus. Und wenn du nicht die Fähigkeit hast zu adjusten, dann wirst du überholt. Dann,
genau. Und dann sind wir genau da. Dann eben, du wirst nicht mehr besser oder du gewinnst dann irgendwann nicht mehr. Also primär ja, aber es ist erstmal nichts Nachhaltiges.
Ja, aber ich finde schon, es gehört zu einer kommunikativen hohen Kunst, seinen Spielern zu sagen, okay, wir haben hier zwar gewonnen, aber trotzdem müssen wir hier noch ein paar Schippen rauflegen.
Ja, ich habe ein schönes Beispiel aktuell, habe ich gesehen. Panther Ladies zum Beispiel, die hatten jetzt ein Freundschaftsspiel gehabt in Marburg, glaube ich. Haben, glaube ich, 92 zu 12 oder 20 gewonnen, also über 90 Punkte gemacht. Ist erstmal krass, ne? Aber wenn der Gegner gerade mal spielfähig ist, Ja, wie das sich alles wieder, ne? Dann ist das kein Zeichen für die Saison, sondern wie sie gepostet haben, nach dem Motto, großes Zeichen für die Saison ist gesetzt, bla bla bla, ne? Nee. Ne? Haushochgewinn ist nicht immer alles.
Ja, genauso kann es umgekehrt aber auch. Man sollte Vergleiche haben. Man sollte wissen, gegen wen man gewinnt oder gegen wen man verliert.
Und warum?
Genau. Und aus unserer Trainersicht sollte man dann analysieren und feststellen, wo die Fehler sind. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Nein, ich habe auch natürlich da ein Beispiel. Das Team meiner Frau, die haben ganz komische Gruppeneinteilungen in Italien. Auf jeden Fall sind die mit 5 Teams in einer Gruppe. Die sind momentan nur Vierter.
Von?
5. So, weil die gegen die ersten 3, die vor ihnen sind, in den Flag-Turnieren bis jetzt immer verloren haben. Soweit, so gut. Ich habe aber vor der Saison gesagt, genau diese 4 Teams, die ersten 4, sind für mich Teams, die alle in der Lage sind, wenn es gut läuft, ins Halbfinale einzuziehen.
Ja, und schon hat es sich relativiert, ne?
So, und jetzt relativiert sich das Ganze. Gut, der Modus ist ein bisschen schwieriger in Italien, lassen wir das weg. Ihr gibt irgendwann ein Finalturnier, wo die dann aufeinandertreffen. Und da habe ich gesagt, ja, ihr müsst euch eins ganz klar vor Augen halten. Ihr seid es gewohnt, gegen starke Teams, die wirklich auf Top 4, Top 8 Level spielen, ihr seid es gewohnt, gegen die zu spielen. Die anderen beiden Top-Teams in Italien, nee, anderen 3, es gibt noch 3, die sind es gar nicht gewohnt, weil die in ihrer Gruppe gar keine Gegner haben, sondern nur Opfer. So, und jedes Team in dieser Gruppe von den ersten 4 ist in der Lage, diese anderen 3 Teams zu schlagen. Das heißt, es könnte tatsächlich, wenn die es richtig machen, sie werden es verkacken, weil sie keine Ahnung haben, das ist ein anderes Thema, aber wenn man es richtig macht, können diese 4 Teams komplett das Halbfinale belegen. Aber die Saison für Team Nummer 4, sprich das von meiner Frau, wenn man so häufig auf die Fresse kriegt, ist natürlich mental sehr anspruchsvoll. Da muss man mit umgehen können als Trainer.
Mhm.
Das musst du den ob es Kinder sind oder Damen oder Herren, ist jetzt völlig egal, das musst du denen erstmal vermitteln, dass du dauernd auf die Fresse kriegst, aber trotzdem zu den besten Teams in Italien gehörst. Das ist ein weiter Spagat. Und das musst du erstmal hinkriegen. Und das ist verdammt nochmal nicht ganz einfach. Ja, vor allen Dingen, wenn man keine Ahnung hat.
Ja, es gibt immer so die wie du schon gesagt hast, ne, man muss ja auch verlieren können und auch wissen, warum man verliert. Man muss auch wissen, warum man gewonnen hat. Hat man gewonnen, weil meine Vorbereitung extrem crisp war, ne? Oder hat man halt gewonnen, weil der Gegner halt gerade mal atmen kann? Ne?
Ja.
Ne? Und dann ist auch immer so die große Kunst, den Team das auch so zu vermitteln, ohne dass man das eigene Team runtermacht. Aber gleichzeitig auch das eigene Team nicht so stark überhöht, weil dann passiert es, du kriegst dann auf einmal richtig krass auf die Fresse und alle sind so, wie so Opossums auf einmal tot. Totgestellt, weil sie einfach nicht wissen, was passiert, weil das Verlieren muss man ja auch lernen.
Ja, ja, das ist richtig.
Wir sollten uns jetzt auch langsam totstellen wie Opossums, ne? Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit.
Oh, wir sind schon tot.
hat der Gewinn jetzt gar nichts gefixt hier, Mann.
Nee.
Ja, dann hoffen wir, dass Markus nächstes Mal bessere Technik am Start hat, dass er dann auch
bisschen... Ich arbeite weiter dran.
Ja, Technik ist alles, ne?
Der Weg ist das Ziel, das ist der Weg.
Technik ist alles, wenn er nicht lang genug ist, ne?
Ja, ansonsten einfach nur
Story of your life.
Gott, sind wir scheiße, Mann.
Ja, Markus, war schön, dass du wieder mit dabei warst. Und dann denke ich mal, hören wir uns nächsten Monat. Carsten, wie war es jetzt bei dir? Du hast Urlaub?
Ja, ich habe mein Auto schon vorbereitet auf 2 Wochen Urlaub. Das heißt dann erst in 3 Wochen.
Mann, muss ich nochmal gucken, ob ich hier eine Berliner Runde mache.
Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich habe irgendwie so, weiß nicht. Ich habe mal gedacht, ich fahre in Urlaub, wa?
Warum? Kostet doch nur Geld.
Ich hatte ja gehofft, dass diese Benzin noch teurer wird, sodass die Autobahn nur noch mir gehört Richtung Südfrankreich, ne? Damit so, ihr Opfer, geht alle aus dem Weg, ich habe einen vollen Tank.
Also ich glaube,
Tank ist heute so das neue Status-Symbol, ne?
Ich glaube, egal wie die Deutschen meckern, der Benzinpreis kann nie hoch genug sein, dass sie das Auto fahren sein lassen.
Hey, ganz ehrlich, die gehen mir alle so auf den Sack, wenn ich nach Süden und Norden fahre. Ich muss übern oder durch den Gotthard. Da sehe ich so scheiß viele deutsche Nummernschilder. Könnte ich mal die Bazooka rausholen, ne? Und denke mir mal, Mann, ey, scheiß, in Deutschland ist der Sprit immer noch viel zu günstig. Der müsste 4 Euro kosten.
Absolut.
Damit die alle, und wir müssten 300 Franken oder 500 Franken für die Durchfahrt durch den Gotthard nehmen. Was ja bald kommt, nicht ganz so teuer, aber damit die alle irgendwo anders langfahren, die gehen mir alle auf den Sack.
Verdammten Deutschen immer.
So, ja, genau.
Im Urlaubswahn.
Darf ich an dieser Stelle sagen, ich habe mir gerade wieder eine Vignette für die Schweiz geholt.
Kannst du Markus einmal besuchen gehen?
Ja, unangekündigt. Wo bist du, Arsch?
Und dann machen wir einen Podcast. Ihr beide in der Schweiz-Ecke hier.
Ja. Mit meiner Technik. Ja.
Ja. Ja, bis dahin hast du ja neue.
Okay. Also braucht der Carsten, hat der Carsten lange Urlaub?
Ja, da kriegen wir schon hin.
Alles klar. Nein, es war mir eine Freude, dass ich wieder mal hier sein durfte.
Na, uns erst.
Ja.
Ich habe schon so zwischendurch immer auf die Schachuhr geguckt, aber ich konnte mich gerade noch
zurückhalten. Es waren ziemlich genau 4 Wochen, ne?
Ja.
Tatsächlich.
Guter Turnus.
Krass,
ne?
Krass.
Ja, für mich funktioniert das, können wir gerne so beibehalten.
Kriegen wir hin, wa?
Ungefähr, ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich so auf meinen Kalender gucke, da steht drin, am 13.06. bin ich in Erfurt. Von daher, da könnten wir uns ja dann treffen.
In Erfurt? Was machst
du? In Erfurt?
Was machst du in Erfurt?
Da ist Stadiontag.
Dann gehst du undercover hin, ne?
Ey, das wär's doch. Ja. Wir machen Live-Podcast dann aus dem Stadion, das kriegen wir hin, technisch.
Aber undercover.
Wir ziehen uns alle die Coach-Potatoes-Klamotten an. Dann bauen
Meckt doch eh keiner bei 18.000 Plätzen.
Richtig. Da sitzt da so eine kleine Dreiergruppe und lacht sich eins.
Ja. Also ich würd's machen.
Auf jeden Fall werde ich die Indigos für diesen Podcast mit verlinken, damit die das mitkriegen.
Oh ja.
Stadionverbot.
Diese Gesichter kommen nicht rein.
Und für Einladungen sind wir sehr dankbar. Und
wenn sie uns kostenlos reinholen, dann müssen wir das als Werbung kennzeichnen. Aber gut, warum nicht?
Ja. Egal, aber prinzipiell ja.
Ansonsten überlegen wir
einen guten Rhythmus und ich hoffe mal, wir können den so beibehalten.
Ansonsten überlegen wir, was wir mit 20 Euro sonst so in Erfurt machen können, außer zum Fußball zu gehen.
Ja. Oh, aber jetzt sollten wir dann erstmal die Live-Schalte beenden, bevor wir uns darüber unterhalten.
Beauty. Ich wünsche was.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ich wünsche Doppelte. Tschüss.
Die Coach Potatoes.